Sehr geehrter Magistrat, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorab, bevor wir starten, erstmal ein herzliches Dankeschön. Um diese Uhrzeit, um 20 Uhr abends anwesend zu sein, finde ich absolut klasse. Das zeigt auch die Wichtigkeit des Themas, was wir heute besprechen, und hoffe, dass wir da auch konstruktiv die Themen heute besprechen können. Vielen Dank. Bevor wir auch starten, Radio Rüsselsheim überträgt heute live. Gibt es hiergegen Einwendungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Somit kann Radio Rüsselsheim heute auch live übertragen. Ich glaube, abstimmen brauchen wir jetzt hierüber. Wird aufgezeichnet. Vielen Dank. Ich meine, wir haben ja auch den Vorsitzenden von Radio Rüsselsheim da, Herr Grode. Danke für den Hinweis. Und darf dann fortfahren. Erstmal herzlich begrüßen noch die Ausschussmitglieder, die Bürger, die heute auch hier zuschauen. Und darf auch gerade den Herr Oberbürgermeister fragen. Der Herr Lier und der Herr Regenstein sind heute von den Beteiligungsgesellschaften anwesend. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal speziell in Form des sachkundigen Bürgers, sondern die sind eh redeberechtigt heute. Das sehen Sie so. Okay, vielen Dank. Bevor wir starten, ist immer die Bürgeranhörung. Gibt es hier seitens der Bürgerschaft Fragen zu dem heutigen Thema Haushalt? Wenn dem nicht so ist, dann können wir heute zur Tagesordnung gehen. Ich merke an, wir haben fristgerecht eingeladen zur heutigen Sitzung und darf somit die Sitzung eröffnen. Zum einzigen Tagesordnungspunkt Sonderhofer Haushalt 2021. Ich möchte auch hier vorab sagen, dieses Thema beschäftigt die Rüsselsheimer Bürger sehr. Es ist viel in den Zeitungen geschrieben worden, es ist viel diskutiert worden. Und für uns als Stadtverordnete ist es wichtig, weil es auch gerade in der letzten Stadtverordnetenversammlung nicht zum Thema gemacht wurde, dass wir eine Sonderhufe anberaumen. Wir glauben, die Wichtigkeit des Themas ist hier sehr brisant und sollten es dem auch entsprechend heute Abend behandeln. Da würde ich gerne mit Ihnen in die Diskussion einsteigen, wenn es keine weiteren Anmerkungen Ihrerseits gibt. Und bitte um Wortmeldung. Herr Oberbürgermeister Bausch.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, auf der letzten Stadtverordnetenversammlung konnte ich zu diesem Thema ja unter Verschiedenes Sie nicht informieren. Ich hatte aber zuvor den Ältestenrat informiert. Deswegen will ich Sie heute Abend noch mal umfassend in die derzeitige Situation einbringen. Die Ergebnisverbesserungen werden von der Aufsichtsbehörde begrüßt. Da sind Sie ja hinreichend informiert, dass wir im Laufe des Jahres mehr Einnahmen erzielt haben und die Ausgaben auch begrenzt haben. Sie wissen auch, das Schreiben kennen Sie, dass die Regierungspräsidentin weitere Unterlagen angefordert. Die sind und werden erstellt. Außerdem, und ich gehe mal davon aus, das wird das Thema heute Abend sein, außerdem fordert die Aufsichtsbehörde von uns bereits im Haushalt 2021, den wir Ihnen in den nächsten Wochen quasi auch nochmal vorlegen werden, Angaben zur Finanzplanung in den Jahren 2022 und 2023. Ausdrücklich sage ich Finanzplanung. Für beide Jahre fordert die Aufsichtsbehörde einen Ausgleich, also eine schwarze Null. Die Kämmerei hat auf Basis einer zwischenzeitlich nochmals verbesserten Situation die derzeitigen Fehlbeträge errechnet. Derzeit sind in der Planung für das Jahr 2022 7,6 Millionen und für das Jahr 2023 2,2 Millionen festzusetzen. Wir müssen also der Aufsichtsbehörde mit einer gewissen Verbindlichkeit einen Haushaltsausgleich für die Finanzplanungsjahre aufzeigen. Und der Magistrat wird der Stadtverordnetenversammlung folgende Maßnahmen vorschlagen. Einmal, alle Anschaffungen und sonstige Investitionen sind hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Unaufschiebbarkeit zu hinterfragen. Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf 68 Millionen Euro im Jahr 2022 zu deckeln. Das Gesamtbudget für Sach- und Dienstleistungen ist auf 31,1 Millionen Euro zu deckeln. Das Gesamtbudget für Zuweisungen und Zuschüsse ist auf 29 Millionen Euro zu deckeln. Bei den zu zahlenden Transferleistungen im Sozialbereich sind die Standards zu überprüfen. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen heute Abend noch nicht sagen, welcher Betrag damit zur Einsparung kommen könnte. Die Verlustübernahme für den Eigenbetrieb Kultur 123 ist auf den Status quo 2021 zu deckeln. So, und falls dies nicht ausreicht in der Planung, und ich betone, wenn es quasi immer noch dieser Betrag, den ich genannt habe, 2022 und 2023 nicht aussichtlichen ist, kommen wir zur Abschöpfung der bislang nicht abgeführten Überschüsse der städtischen Betriebshöfe in Höhe von einmalig 2 Millionen Euro im Jahr 2022. Möglicherweise auch zur Abschöpfung von Rücklagen bei dem Städteservice. Und als Ultima Ratio, und ich habe das ja schon auch vernommen, dass die Fraktionen da hohen Widerstand leisten, und ich glaube, als Vorsitzender des Aufsichtsrates der GEWO-Bau kann ich das auch verstehen, die Abschöpfung von Überschüssen bei der GEWO-Bau. Und falls das nicht ausreicht, eine Erhöhung der Grundsteuer B. Nur damit Sie wissen, auch da bin ich kein Freund davon, aber wenn die Aufsichtsbehörde sagt, wir sollen in der Planung es zumindest aufzeigen, darf ich Ihnen sagen, dass 100 Hebesatzpunkte einem Ausgleichsbetrag von rund 2,8 Millionen Euro erreichen. Wir müssen diesen Weg gehen. Sie merken, das ist abgestuft und wir werden das im Laufe der nächsten Wochen ausrechnen, weil Land und Bund keinen Ausgleich Corona-bedingter Mindereinnahmen oder Mehrausgaben im Jahr 2021 an die Kommunen zahlen. Und warum machen wir das? Weil wir brauchen quasi diese Planung, die muss auch schlüssig und nachvollziehbar sein, um eine Genehmigung zu bekommen, weil letzten Endes die Genehmigung gibt uns die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen. Sie gibt die Möglichkeit, den laufenden Betrieb hier in der Stadtverwaltung aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das wird uns gelingen. Wir werden das ausrechnen. Wir werden im Magistrat das diskutieren und Ihnen dann vorlegen. Ich glaube, dass dann Rüsselsheim auf dem richtigen Weg ist. Und die nächsten Jahre wird es dann, wenn die Pandemie hinter uns liegt, auf jeden Fall besser werden. Und lassen Sie mich auch noch mal deutlich machen, Sie haben ja aus den Medien entnommen, dass Stellantis hier in dieser Stadt 102 Hektar Fläche demnächst an den Markt gibt. Das ist ein Riesenthema für diese Stadt. Das ist ein Aufbruch, den ich so in dieser Form nicht geglaubt habe. Und da brauchen wir Kraft. Wir brauchen auch da eine Mannschaft in der Stadtverwaltung, die diese Themen angehen kann. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Gibt es weitere Wortmeldungen? So, jetzt müssen wir auch schreiben. Ladies first, Frau Kropp, Herr Waldschuch und Herr Karakaya.
Also bevor ich zu weiteren Redebeiträgen komme, würde ich tatsächlich den Herrn Regenstein bitten, mal auszuführen, was das bedeutet für die GEWO-Bau, im Anschluss vielleicht der Herr Lier, und wie die Gespräche gelaufen sind, wie er davon erfahren hat und wie das weitere Vorgehen ist.
Frage, möchten wir das gleich direkt machen oder erst noch die Fragen, sind die additiv zu sehen, die Fragen? Herr Karakaya?
Ergänzende Frage, weil ich hätte jetzt nämlich ja um Stellungnahmen gebeten. Einfach zum Verständnis, wo kommen denn diese 2 Millionen Euro von Betriebshöfen her? Das würde mich noch interessieren. Noch als Frage mit auf den Weg.
Gut, dann direkt. Herr Lier, möchten Sie anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Im Jahr 2016 zur Gründung der AOR wurden der AOR seitens der Stadt 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die 2 Millionen Euro wurden verwendet zum Ankauf des Anlagevermögens, welches in den Betriebshöfen vorhanden war. Da es sich um einen rechtlichen Übergang handelt in eine selbstständige Gesellschaft, musste de facto Geld fließen. Das Anlagevermögen wurde gekauft. Damit ist das Anlagevermögen übergegangen und 2 Millionen Euro waren bei den Betriebshöfen auf dem Bankkonto. So, dieses Geld liegt seitdem da. Der Vollständigkeit halber hätte es noch der Stadt zu dem Zeitpunkt schon wieder zurückgeführt werden müssen, um diesen Kreislauf sozusagen zu schließen. Also die Sache ist verhältnismäßig einfach im Falle der Betriebshöfe. Daher stammen die 2 Millionen Euro.
Vielen Dank. Gibt es direkte Nachfragen an Herrn Lier? Dann würde ich an den Herrn Regenstein dann geben.
Ja, vielen Dank. Geben Sie mir 5 Minuten, um mal so ein bisschen einzuleiten und dann würde ich Ihnen auch gerne die Auswirkungen einmal skizzieren. Meine Aufgabe als Geschäftsführer der Gebobau ist es, Ihnen transparent zu schildern, welche Folgen eine Ausschüttung an die Stadt Rüsselsheim auf das Unternehmen hätte. Die Gebobau ist seit 1954 steht für guten, modernen und bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung. Und der Gesellschafter, insbesondere der Hauptgesellschafter der Stadt Rüsselsheim, hat das stets in den letzten Jahrzehnten dadurch unterstützt, dass er die Gewinne im Unternehmen belassen hat und sogar über viele, viele Jahre regelmäßig Kapitalerhöhungen durchgeführt hat, damit wir nämlich diese herausfordernden Aufgaben auch durchführen konnten. Sie wissen, wir haben in Jahrzehnten ganze Stadtteile gebaut und das Ganze war natürlich nur möglich dadurch, dass wir die Gewinne im Unternehmen belassen haben und damit dann auch mit den Kapitalerhöhungen dann auch die Investitionen tätigen konnten. Wir stehen aber heute wieder vor riesigen Herausforderungen. Wir sind zwar schon seit vielen Jahren dabei, unsere Bestände zu sanieren, aber unverändert haben wir noch 3.000 Wohnungen, die energetisch saniert werden müssen. Das ist also etwas weniger als die Hälfte. Und wir haben aktuell 1.800 Mietinteressenten bei uns gelistet. Das heißt also, auch der Neubau ist unverändert, wie auch in den 60er und 70er Jahren ein Thema, mit dem wir uns massiv beschäftigen müssen. Das heißt, wir sprechen hier in den nächsten Jahren über deutliche Investitionserfordernisse. Ja, mit den Gewinnen, die wir in den letzten Jahren realisiert haben, haben wir umfangreiche Maßnahmen für die Stadt und für die Stadtentwicklung hier in Rüsselsheim umgesetzt. Ich darf in dem Zusammenhang nur mal daran erwähnen, dass wir mittlerweile nicht nur unsere Bestände sanieren, sondern auch soziale Einrichtungen für die Stadt Rüsselsheim bauen, wie zuletzt das Nachbarschafts- und Familienzentrum, zuletzt aber auch die Gemeinschaftsunterkünfte, die wir in einem Herkulesakt errichtet haben innerhalb von 18 Monaten und auch Kitas, die wir mittlerweile für die Stadt Rüsselsheim bauen. Dazu kommen städtebauliche Entwicklungsprojekte, wie jetzt zuletzt am Friedensplatz, der nun auch eine hohe Investition erfordert. Jetzt kann man fragen, 4 Millionen Euro, was bedeutet das für die Gebobau? Das sind Einnahmen, die uns fehlen, beziehungsweise Investitionen, die dann nicht getätigt werden können. Und ein Unternehmen kann auf fehlende Gelder mit zweierlei Maßnahmen reagieren. Es kann die Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben reduzieren. Das sind ja kommunizierende Röhren. Gehen wir erst einmal das Thema Einnahmen erhöhen. Das ist bei einem Wohnungsunternehmen relativ einfach. Die größten Einnahmen, die wir haben, das sind die einzigen eigentlich auch, das sind die Mieten. Und da stehen wir nun seit bereits vielen Jahrzehnten für eine soziale und bewusst moderate Mietpreispolitik. Wir dämpfen das Rüsselsheimer Mietniveau. Bei uns wohnt man im Schnitt 1 bis 2 Euro geringer als im übrigen Markt. Und wir sind der Auffassung, dass das ein richtiges Vorgehen ist und dass wir gerade diese dämpfende Preiswirkung auf dem Rüsselsheimer Wohnungsmarkt auch fortsetzen müssen. Unsere Mieter würden durch die Grundsteuererhöhung ja auch sowieso belastet. Also dahergehend wollen wir jetzt mit zusätzlichen Mieteinnahmen über das normale Maß hinaus auch darauf nicht reagieren. Der zweite Weg, um die Einnahmen zu erhöhen, ist für uns aus Sicht des Unternehmens aber auch nicht zu präferieren. Das wäre der Verkauf von einzelnen Immobilien. Wir haben das zugegebenermaßen vor 15 Jahren gemacht. Allerdings hatte das strategische Hintergründe, denn wir haben seinerzeit uns von einzelnen Objekten getrennt, sogenannte Portfoliobereinigungen durchgeführt, um auch diesen kleinen Partikularbesitz abzustoßen. Wie gesagt, das ist seit 15 Jahren aber nicht mehr der Fall. Es braucht aus unserer Sicht hier in Rüsselsheim eine starke Gebobau, die nämlich Garant für bezahlbare Mieten und eine moderate Mietpreispolitik ist. Ja, dann kommen wir zu den Ausgaben, die man reduzieren kann. Und 4 Millionen Euro, die uns im Eigenkapital fehlen, bedeuten, dass wir ungefähr 20 Millionen Euro Investitionen nicht tätigen können. Sie werden sich jetzt fragen, wieso kommt man zu dem Hebel? Unsere Investitionen finanzieren wir mit 20% Eigenkapital und mit 80% Fremdkapital, das heißt Bankkredite. Das heißt, 20 Millionen würden in der Summe fehlen. Und die Eigenkapitalquote der Gebobau ist maßgeblich bei Banken, damit wir gute Kreditkonditionen erhalten. Wir haben aktuell eine Eigenkapitalquote von etwas über 26%, sind damit im hessischen Vergleich und etwas unterdurchschnittlich. Wenn wir unter die 25% Eigenkapitalquote rutschen, besteht durchaus die Gefahr, dass Kredite sich verteuern, weil Banken diese 25% so als gewisse Grenze sehen, wo dann das Risiko einfach anders eingeschätzt wird. Ja, jetzt könnte man sagen, verschieben Sie doch ein paar Maßnahmen. Auch gut. Aber 4 Millionen Euro, die fehlen, sind 20 Millionen Euro, die wir nicht investieren können. Das heißt, diese Gelder sind weg und die können wir auch nicht mehr, für diese Gelder können wir auch keine Investitionen mehr tätigen. Wenn Sie mich heute fragen, wo würden denn Investitionen dann geschoben, im besten Fall gestrichen, im schlechteren Fall, dann kann ich Ihnen die einzelnen Maßnahmen heute nicht benennen. Ich kann Ihnen nur sagen, der Strauß reicht vom Wohnungsneubau im freifinanzierten und geförderten Bereich, aber auch über soziale Einrichtungen wie Kitas, Nachbarschaftszentrum. Und was wir in jedem Fall sicherlich auch werden zeitlich anpassen müssen, das ist das Thema der energetischen Sanierungen. Nun haben wir gerade bei dem Thema, neben dem Neubau, wo wir wirklich eine hohe Nachfrage von Mietinteressenten haben, die Forderung der Politik, bis 2045 klimaneutral zu sein. Das sind noch ganze 23 Jahre. Wenn jetzt 20 Millionen Euro aus dem Unternehmen quasi nicht investiert werden können, werden wir da 2 bis 3 Jahre länger brauchen. Und auch 2045 ist da schon ein Kraftakt. Wir könnten weiterhin Instandhaltungsmaßnahmen schieben, auch unterlassen. Wobei wir alle wissen, wenn man Instandhaltung über zu lange Zeit schiebt bzw. unterlässt, wird es am Ende nur teurer. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, bestimmte Themen, die aus Sicht unserer Mieter wichtig sind, zu reduzieren. Also das Thema Barrierefreiheit im Wohnungsbestand, Wohnraumanpassungsmaßnahmen, wo wir für ältere Menschen die Bäder barrierefrei umbauen. Das wären auch Möglichkeiten. Allerdings muss man sagen, die Investitionen, die wir heute nicht tätigen, die werden in 5 Jahren aufgrund der aktuellen Baukostensteigerungen teurer und teurer. Und dann haben wir im Moment auch noch eine sehr komfortable Förderkulisse. Das bedeutet, wenn wir heute Investitionen beispielsweise in energetische Sanierung machen, dann kriegen wir je nach KfW-Standard, den wir erreichen, Zuschüsse von 30-35%. Wie diese Förderlandschaft in einigen Jahren aussieht und ob sich die Bundesrepublik das dann immer noch in diesem Umfang wird leisten können, steht auf einem anderen Blatt. Das heißt, auch da besteht die Gefahr, allein durch Verschieben nachher am Ende schlechtere Zuschusskonditionen zu haben und in jedem Fall höhere Baukosten. Und dann noch eine Bemerkung am Rande. Wenn wir 2 Millionen Euro mal 2 ausschütten, dann kommen bei der Stadt von den 2 Millionen nur 1,69 Millionen Euro an. Denn 15% Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag sind auf diese Summe zu zahlen. Und das bedeutet, dass insgesamt über die 2 Jahre gut 600.000 Euro beim Finanzamt landen. Wenn die Stadt jetzt mit 2 Millionen Nettozuschuss kalkulieren sollte, dann hätten wir keine 20 Millionen Euro Investitionen, die uns nicht zur Verfügung stehen, sondern es wären 24 Millionen Euro. Wohlgemerkt, das sind die Fakten. Mir geht es darum, dass die politischen Entscheidungen, die hier im Hause zu treffen sind, in Kenntnis und mit Transparenz der Folgen getroffen werden. Wenn Sie die so treffen, setzen wir die so um. Das ist klar. Aber die Konsequenzen, und das ist mir wichtig, die sollten bekannt sein. Dankeschön.
Vielen Dank für die ausführliche Darlegung. Herr Waldschuch und danach Herr Vogt.
Ja, vielen Dank, Herr Bernhard. Das Schreiben, also ich würde gerne dort anfangen, wo wir aufgehört haben oder wo wir gehofft haben, dass das in der Stadtverordnetenversammlung geht. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es zu dem Sonderhufer gekommen ist, weil ich glaube, das Schreiben ist einmal eine Situation, über das man sprechen muss und wo man auch genau gucken muss, was drinsteht. Deswegen habe ich ein paar Fragen und ein paar Anmerkungen dazu, die da sind. Das eine ist das, was mich gewundert hat, dass gewisse Dinge quasi in diesem Schreiben angefordert wurden, die auch im vorgehenden Schreiben angefordert worden sind. Ja, also ich nehme mal zum Beispiel die Darstellung der Pandemie-Auswirkungen auf den städtischen Haushalt und die aktuellen Haushaltszahlen. Der Regierungspräsident sagt nicht im Prinzip, dass er keine Rücksicht darauf nimmt, aber er will wissen ganz genau, was im Prinzip uns pandemiemäßig an Einnahmen verloren und an Ausgaben entstanden sind. Das ist nicht dargestellt. Das wäre eine Möglichkeit, eine Lücke zu schließen, die ich dann sehe. Das Zweite ist, und das ist ja etwas, was wir auch in den letzten Haushalten immer schon angefordert haben oder besprochen haben, ist, dass wir ein Haushaltssicherungskonzept brauchen. Ja, das ist eine Aufgabe, die hier vorliegt, die schon seit vielen Jahren im Prinzip als Aufgabe gestellt ist, aufzubauen, Reserven für schwierigere Zeiten. Auch das war im letzten Schreiben angefordert, ist nicht eingereicht worden. Ja, das ist, finde ich, bemerkenswert, denn damit hätte man zumindest dem Regierungspräsidenten ein bisschen die Luft nehmen können. Das Zweite, und das fand ich jetzt auch interessant, der Wissensstand, den ich hatte, bevor ich hierher kam, war, wir müssen 16,9 Millionen sparen. Heute höre ich, sind 9,8 Millionen. Da sind irgendwo im Prinzip jetzt 7 Millionen aufgetaucht. Wäre interessant, wenn man uns das mal genauer sagt, wie das zustande gekommen ist, dass wir wissen, was und wie die Zahlen sich verändert haben. Genauso wie wir jetzt im Dunkeln tappen, wo wird überhaupt noch was geändert, außer die konkreten Zahlen, die eben angesprochen worden sind. Dann würde mich interessieren, was das interkommunale Beratungsgespräch vom 12.08.2021 seitens des Hessischen Rechnungshofes aufgezeigt hat. Wo liegen Potenziale aus deren Sicht und wo kann man rangehen? Darüber wurde bisher kein Wort verloren. Würde mich im Prinzip interessieren, wo sind Ansatzpunkte? Was können wir tun, um im Prinzip unsere Ausgaben zu reduzieren oder unsere Einnahmen zu verbessern? Er hat auch dann ganz deutlich darauf hingewiesen, dass, und das ist etwas, was ich ja schon im letzten und im vorletzten Jahr gesagt habe, und die WSR hat nicht hat bewusst den Haushalt nicht mitgetragen und gegen den Beschluss gestimmt, dass wir die Regeln der Hessenkasse einhalten müssen. Die Hessenkasse hatte ganz klare Bedingungen. Man nimmt uns 320 Millionen, waren das so viele, an Schulden ab. Aber wir dürfen dann ab einem gewissen Punkt, und das ist dann auch noch mal um ein Jahr verschoben worden, nach hinten quasi dürfen wir keine neuen Kredite mehr aufnehmen. Und das ist die Aufgabe, nach der wir uns messen müssen. Und das schreibt er in dem Schreiben sehr, sehr deutlich, dass dieses Geld im Prinzip, dass wir uns daran halten müssen und dass wir das alles, alle Möglichkeiten so einrichten müssen, damit das funktioniert. Ja? Und dann kommen wir natürlich zu der Erwartungshaltung des Regierungspräsidenten, ja, aus der Sie das formuliert haben, dass wir natürlich auf der einen Seite Einsparungsmöglichkeiten annehmen müssen oder, und dagegen wehren wir uns als WSR ganz deutlich, die Grundsteuer quasi erhöhen sollen. Und da gehe ich nicht mit Ihnen mit, dass wir nur einen Plan aufstellen und dann sagen, okay, pass mal auf, dass wir das dann jetzt beschließen und dann später nicht umsetzen. Ich weiß ganz genau, wie es hier ist mit Beschlüssen, die man schließt und später dafür verpflichtet wird, dass man sie einhält. Das ist nicht der Fall. Wir werden alles daran setzen, dass es mit der WSR keine Grundsteuererhöhung gibt. Das sage ich Ihnen auch aus dem Grund. Die 90 Punkte, die man dann erhöht, die sind erhöht. Ja, und man stopft meiner Meinung nach nicht den Eimer, das Loch im Eimer, dass das Wasser rausläuft, indem man mehr Geld reinschüttet. Das Wasser läuft weiterhin ab. Das heißt, ob die dann jeweils wieder zurückgehen, das kann man im Prinzip kann man nicht wissen. Das Zweite ist, der Inflationsausgleich, den Sie drauflegen, von 3%, oder gehen wir mal aus, wenn die Inflation nur bei 3% bleibt, das sind 25 Punkte im Jahr. Da kommt auch eine enorme Summe zusammen, die im Endeffekt nachher, ich glaube, dann 25 Punkte wären dann 700.000 Euro, pro Jahr, die dann steigen. Und wenn Sie das jedes Jahr draufpacken, dann läppert sich das auch ganz schön zusammen. Und wir sind immer noch keine Stadt, die im niedrigen Bereich der Grundsteuer liegt, sondern immer noch im höheren Bereich, wenn wir auch nicht mehr die höchste haben. Und das Dritte, was bei der Grundsteuer keiner wahrscheinlich auf dem Schirm hat, ist die Grundsteuerreform. Ja? Wer sich damit beschäftigt hat, sieht, dass wir eine Aufgabe haben, dies zu bewältigen, weil die Grundsteuerreform dazu führen wird, dass grundsätzlich die Grundsteuer in den Ballungsgebieten mit hohen Grund- und Bodenpreisen nicht sinken, sondern eher steigen wird. Ja, also sind das drei Faktoren, wo man besonders bei der Grundsteuer aufpassen muss, dass sowohl Eigentümer wie auch Mieter nicht zusätzlich belastet werden. Der Situation der GEWO-Bau die Finanzierungsmittel zu nehmen oder die Möglichkeit zu nehmen, was ja auf der einen Seite einfach ist und wie der Herr Regenstein dann gezeigt hat, aber auch eine größere Auswertung hat, ist ein einfacher Weg, würde aber meiner Meinung nach die Gesellschaft, die für diese Stadt viel geleistet hat und viel leistet, im Prinzip unnötig schwächen. Auch dem werden wir nicht zustimmen. Ja? Vielen Dank an den Herrn Lier, der gesagt hat, das war mir nicht klar, wo diese 2 Millionen hin sind, aber wenn die zurück können, dann haben sie zumindest 2 Millionen dort einzusparen. Und damit kommen wir im Prinzip dahin, was wir haben. Ja, das war so meine Stellungnahme dazu, meine Fragen.
Herr Oberbürgermeister.
Herr Waltschuk, Sie haben vollkommen recht, Sie sind der Souverän. Sie können dem Regierungspräsidium in Darmstadt sagen, wie Sie den Haushaltsausgleich wollen. Deswegen begrüße ich außerordentlich, dass wir uns hier treffen und darüber reden. Ich habe Ihnen ja aufgezeigt, abgestuft, wie wir im Magistrat das vorbesprochen haben. Wir werden auch diesen Prozess weiter betreiben. Sie glauben doch nicht, dass ich Interesse habe, als Aufsichtsratsvorsitzender die GEWO-Bau zu schädigen oder überhaupt nur Interesse habe, die Grundsteuer zu erhöhen. Aber wir gehen hier zurzeit einfach in die Planung. Wir brauchen schlüssige Vorgaben. Ich bin absolut überzeugt, dass diese Stadt ein Potenzial hat, was in den nächsten Monaten sich da auch deutlich zeigt, dass wir das möglicherweise nicht brauchen. Aber wir müssen jetzt schlüssig, nachvollziehbar Lösungen aufzeigen. Jetzt haben Sie eine ganze Reihe von Fragen gestellt, die verwaltungsmäßig beordnet sind mittlerweile. Herr Sturi, vielleicht können Sie kurz dazu was sagen.
Kurz. Fange ich mit der ersten Feststellung an, Herr Waldschuh, pandemiebedingte Auswirkungen. Natürlich haben wir dem RP unsere pandemiebedingten Auswirkungen vorgelegt. Allerdings gab es Nachforderungen, nämlich der RP wollte nicht die Auswirkungen pandemiebedingt zu der Haushaltsplanung, wie Sie sie letztes Jahr beschlossen haben, sondern er wollte eine Aktualisierung auf der derzeitigen erwarteten Jahresrechnungsergebnis. Und das ändert sich ja alle 5 Minuten in der Erwartungshaltung. Ich hatte Ihnen ja mal berichtet, dass wir zum 30.06. eher von 5 Millionen Defizit als von 23 Millionen ausgehen. Dieses Papier wird immer wieder angepasst. Es ist auch auf der Arbeitsebene kommuniziert, aber es zeigt auf, dass sich die Grundstruktur, nämlich die veränderten Einnahmenstrukturen gegenüber der Erwartungshaltung, wie wir sie eigentlich gehabt haben vor der Pandemie, grundsätzlich bewahrheitet. Und dass wir an dieser Stelle natürlich sehr stark geprägt sind in diesen defizitären Haushalten davon, dass die Pandemie eben Einnahmen und insbesondere da die Gewerbesteuer, da hatte ich schon mal drüber referiert, aber auch die Gemeindeanteile negativ beeinflusst haben. Das dazu. Ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich. Auch da muss man ganz deutlich sagen, ja, es muss ein Haushaltssicherungskonzept geschrieben werden, wenn ein Haushaltsausgleich nicht hergestellt werden kann. Und insbesondere dann, wenn am Ende der Planungsperiode ein negatives Ergebnis da ist. Dieses wäre mit den ursprünglichen ersten Werten natürlich ein sehr hohes Defizit gewesen, denn Haushaltsplan 2021 hätte ja ein Defizit von 68 Millionen oder sowas verursacht in der Summe der Jahre 21 bis 24. Das hätte natürlich logischerweise ein Haushaltssicherungskonzept verursacht. Wir haben ja damals gesagt, nee, wir werden daran arbeiten, dass es weniger wird. Und dementsprechend ist es auch noch nicht erforderlich gewesen, ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. Auch bei den letzten bekannten Zahlen mit den 16,7 Millionen wäre ein Sicherungskonzept erforderlich geworden. Ja, es ist richtig, das hätten wir machen müssen, wenn wir gesagt hätten, wir kommen aus diesen 16 Millionen nicht runter, weiter runter. Wir hatten ja danach dieses Beratungsgespräch des Rechnungshofs, auch das haben Sie angesprochen, was da alles für Ideen in diesem Papier drinstehen. Ein Teil dieses Hauses hier kennt auch die Berichte des Rechnungshofes aus früheren Jahren, die wir hier im Rahmen von überörtlichen Prüfungen festgestellt bekommen haben. So richtig viel Neues steht da übrigens aus meiner Sicht nicht drin. Ja, es gibt ein paar Punkte, die da drin stehen, die im Wesentlichen zum Ausdruck bringen. Die Stadt Rüsselsheim ist im Rahmen einer Vergleichbarkeit, was auch immer Vergleichbarkeit bedeutet im Sinne von, wie macht es eine andere Stadt? Das ist sehr, sehr schwierig und das hat auch Rechnungshof immer wieder festgestellt, dass man da, ich sag mal, sich auf sehr, sehr wenige Punkte eigentlich beschränken muss, wo man eine Vergleichbarkeit herstellt. Aber ich sage immer mein Lieblingsbeispiel, vergleichen Sie mal die Stadt Fulda mit ihren Kindertagesstätten, mit der Stadt Rüsselsheim mit ihren Kindertagesstätten, da fallen Welten auseinander, weil die einen sind städtisch geprägt, die anderen sind eher kirchlich geprägt. Deshalb kann man einfach gewisse Sachen nicht vergleichen. Aber der Rechnungshof stellt fest, dass wir uns mit unseren Leistungen, aber auch mit unseren, ich sag mal, Kosten, die wir verursachen, durchaus am oberen Rand der vergleichbaren, soweit vergleichbaren Kommunen bewegen. Und er hat auch an einigen Stellen aufgezeigt, wo es drüber liegt. Der Bericht sagt es ja an vielen Stellen ganz deutlich, wo wir angeblich zu hoch sind, das ist die Kultur, angeblich im Sportbereich, Schwimmbad als besondere benannte Position, nur mal als Beispiel, ja, oder so ein paar kleinere Bereiche wie zu hoch bezahlte Mitarbeiter in einigen Bereichen. Kita will ich jetzt gar nicht im Detail benennen, auch das ist in diesem Bericht erwähnt worden. Letztendlich kommt ihr immer wieder zu der Schlussfolgerung, ihr könnt euch das alles leisten, liebe Stadt Rüsselsheim, aber ihr braucht einen Haushaltsausgleich und wenn ihr den nicht schafft, bleibt uns halt die Grundsteuer-B-Erhöhung übrig. Das ist seine durchgehende Grundhaltung und ich sage auch mal, wir würden einen, auch mit Erkenntnissen aus diesem Bericht, wir lassen ja momentan diesen Bericht analysieren, um auch übergreifend festzustellen, ob diese Aussagen, die da gemacht worden sind, in irgendeiner Form einer Neugestaltung des Haushaltes, wenn nicht 21, aber dann fortfolgende, ob das möglich ist und was dafür Beträge vielleicht rauskommen könnten. Ich sage bewusst könnten, aber das ist auch eine Angelegenheit, die dann in den Haushalt 22 eingearbeitet werden müsste und auch dann dort zur Beschlussfassung kommt. Das Thema Hessenkasse, Herr Waldschuch, darüber haben wir schon sehr häufig gesprochen. Ist es richtig, die Hessenkasse wurde abgeschlossen zu einem Zeitpunkt, da gab es keine Pandemie. Die Hessenkasse wurde von der Stadt Rüsselsheim wegen dem Schutzschirm, auch den gab es damals noch, gibt es heute nicht mehr, auf das Jahr 2022 festgelegt. Ab dem Zeitpunkt müssen wir diese 25 Euro pro Einwohner bezahlen an die Hessenkasse. Das ist richtig und es heißt, durch die HGO-Änderungen, jetzt haben die Kommunen ja alle keine Schulden mehr, also habt ihr auch notwendigerweise das Geld, um dann auch die Hessenkasse zu bedienen. Punkt. An dieser Stelle Punkt. Was uns hier einholt an dieser Stelle, ist in der Tat die Tatsache, dass wir in der Finanzplanung, die wir vor Pandemiebedingungen vorgelegt haben, alle diese Forderungen, die jetzt Sie angesprochen haben, ob das Sicherungskonzept ist oder Hessenkasse ist oder Ähnliches, erfüllt hätten. Wir hätten kein Sicherungskonzept gebraucht, wir hätten die Hessenkasse locker bedienen können aufgrund unserer Erwartungen in der Einnahmeseite beziehungsweise in der Ausgabenseite. Dieses ist jetzt mit dem Haushalt 21 letztendlich oder mit 20 eigentlich auch schon begonnen, aber wurde ja deutlich besser. Pandemie hat uns da wirklich, ich sag mal, verschont, hätte ich fast gesagt. Nein, aber es waren positive Effekte, die uns das positive Ergebnis erreichen lassen werden. Der 21er Haushalt hat es richtig schlecht aussehen lassen. Ja, und damit war natürlich auch klar, wenn wir ein 23 Millionen Defizit haben in der Ausprägung, so wie der Haushalt auch beschlossen worden ist, dann werden wir nicht in der Lage sein, die Hessenkasse zu bedienen. Das war zu dem Zeitpunkt auch in der Erwartungshaltung, was die Finanzplanungserlass gesagt hat, nämlich sinngemäß, ich müsste es genau nachschauen, dass pandemiebedingte Auswirkungen bei der Genehmigung des Haushalts Berücksichtigung finden. Diese Aussage war ja Grundlage, dass wir gesagt haben, wir können eigentlich nachweisen, dass von den 23 Millionen Defizit 15, 16, 17 Millionen Euro pandemiebedingt sind. Also wir brauchen uns über die 17 Millionen, ich überziehe es jetzt mal, gar keinen wirklich negativen Gedanken machen, weil die kriegen wir nicht weg aus eigener Kraft, sondern wir müssen uns nur über den Rest Gedanken machen. Deshalb war das Thema Hessenkasse eigentlich kein Thema. Diese Verschärfung, die jetzt kommt, zu Recht kommt, weil Hessenkasse sagt nun mal, ihr müsst dieses Geld bedienen und ihr dürft dafür keine neuen Schulden aufnehmen. Und das schließt im Umkehrschluss aus, dass wir einen defizitären Haushalt haben dürfen. In dem Moment, wo wir den Haushaltsausgleich schaffen, mit welchen Maßnahmen jetzt auch immer, mit den vorgeschlagenen oder mit anderen, würden wir alle Forderungen erfüllen, die auch im Rahmen der Hessenkasse erforderlich sind. Das heißt, wir könnten unseren 1,5 krumme Millionen pro Jahr Hessenkassenbeitrag aus eigener Kraft bezahlen und bräuchten an dieser Stelle uns keine Gedanken machen. Der dritte Punkt, Grundsteuererhöhung. Ja, es ist richtig, die Grundsteuererhöhung ist ein unliebsames Kind. Es trifft jeden. Es trifft jeden, ich sage mal, mit sehr moderaten Größenordnungen. Ich habe mal Modellrechnungen gemacht, was bedeutet eine Grundsteuererhöhung um diese 90 Punkte, um die es momentan geht. Es sind 15 Euro im Quartal für einen Eigenheimbesitzer. Darüber kann man streiten, ob das viel ist oder wenig. Es sind überschaubare Beträge, absolut betrachtet. Ich will das gar nicht werten. Und ja, es ist auch richtig, dass das Reformjahr 2025 für die Grundsteuerreform vor der Tür steht. Das wird kommen. Es weiß momentan man überhaupt noch nicht, was das bedeutet. Ich gehe mal davon aus, dass diese Reform dazu führen wird, dass es in Rüsselsheim deutlich höhere Werte an Gebäuden gibt, die dazu führen, dass der eigene einzelne Grundstückbesitzer eigentlich eine höhere Grundsteuer zu bezahlen haben wird, allein aus der Reform. Da es aber ja eine landesweite Vorgabe geben wird, die dann lautet, aber Aufkommensneutralität, werden wir die Grundsteuer wieder senken müssen, damit es wiederum nicht zu mehr Erträgen kommt, groteskerweise, aber das ist ein anderes Thema, nicht zu mehr Erträgen kommt, als wir momentan haben. Von daher wird es uns so oder so einholen, das Thema Grundsteuerreform. Und ich sage mal, das wird uns sehr bald einholen, weil, soweit man das jetzt schon hört, werden wir relativ bald den Bürgern und Bürgerinnen mitteilen müssen, die Reform kommt. Ja, stellt euch mal darauf ein, in 25 gibt es eine neue Berechnungsmodalität. Ihr werdet aufgefordert werden, eure neuen Werte dem Finanzamt bzw. uns oder dem Finanzamt zu melden. Ja, das heißt also, der Prozess Grundsteuererhöhung, der beginnt meiner Meinung nach im nächsten Jahr. Bis das dann alles fertig ist, wird es dann Ende 24 soweit sein, dass wir 25 neue Bescheide rausgeben können. Also wir kommen an dieser Thematik nicht vorbei. Ja, und die Frage ist halt, will man diese 3 Jahre, um die es jetzt geht, dafür verwenden, um den Haushalt zu sanieren, im Sinne von, wir überbrücken das schwierige Jahr 2022. Und es ist momentan das Jahr 2022, das uns Schwierigkeiten macht mit den 7,6 Millionen Euro, die wir momentan nur noch haben. Ich sage auch gleich nochmal, warum es nur noch 7,6 sind und nicht mehr. Ja, und für das Jahr 2023 würden wir ja schon fast wieder zu einer Nulllinie kommen und alle Rahmenbedingungen erfüllen. Deshalb war eines dieser Punkte, wo wir gesagt haben, das kann man aus unserer Verwaltungssicht, ich sage ganz bewusst auch aus unserer Verwaltungssicht vorschlagen, dass man so eine Möglichkeit in den Raum stellt, weil die anderen Alternativen würden bedeuten, wir müssten noch viel, viel mehr Sachkosten reduzieren, und zwar nicht im laufenden Bestand, sondern Leistungsreduzierung ohne Ende, um dieses gleiche Ergebnis zu erzielen. Und das war aus Sicht, ich sage jetzt mal, der Fachlichkeit der Kämmerei, aber letztlich auch in Abstimmung mit dem Kämmerer, so nicht wirklich darstellbar. Warum die Zahlen schon wieder geändert sind, kann ich Ihnen auch ganz eindeutig einfach erklären. Wir orientieren uns mit der neuen Finanzplanung, die wir hier permanent anpassen. Die kennen Sie noch gar nicht in den einzelnen Zahlen. Aber wir in der Verwaltungsebene kennen Sie natürlich, weil wir sagen, wenn das Ergebnis des Jahres 21 immer besser wird, dann sind die Folgewirkungen der Jahre 22 fortfolgende ja auch positiver. Weil wenn man jetzt mit weniger Aufwand auskommt, dann ist ja der Sprung nach 22, 23 ja lange nicht mehr so groß. Und deshalb haben wir da schon die ersten Reduktionen vorgenommen. Aber wir sind noch nicht bei der Nulllinie. Und das ist jetzt der zweite Schritt, vor dem wir jetzt momentan stehen, um dahin zu kommen, dass wir vielleicht im Ergebnis eine Nulllinie haben und damit auch die Handlungsfähigkeit der Stadt bis zum Jahresende aufrechterhalten, soweit dann der RP diesen Maßnahmen, also das Stadtparlament eh klar, aber dann auch der RP diesen Maßnahmen zustimmt.
Vielen Dank, Herr Vogt. Und Herr Waldschuch.
Herr Sturi, können Sie sagen, wie hoch der erwartete Gewerbesteuerertrag sein wird 2021, mit dem Sie jetzt kalkulieren, wie hoch gegenüber dem Vorjahr der Verlust ist?
Wir haben mit 17,5 Millionen den Haushalt geplant, ja, und deshalb sind wir bei 24. Diese 24 muss man richtig einordnen. Es sind keine 24 Millionen, die Unternehmen im Jahr für das Jahr bezahlen, sondern das sind auch Altfälle dabei. Also man kann die einmal haben, jetzt im Jahre 2021 führt es dazu, dass unser Ergebnis deutlich besser wird. Aber es wird natürlich in 2022 weniger sein, als wir ursprünglich geplant haben. Und Aussagen vom Städtetag, die ich durchaus unterschreiben würde, sagen, wir hängen mit diesen ganzen Planungsebenen, Einnahmen, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile, rund 2 Jahre hinten dran. Also wir werden das, was wir eigentlich für 22 ursprünglich mal geplant haben, frühestens 24 erreichen. Und das macht das Jahr 22 in der Tat so schwierig.
Und die zweite Frage, die wichtig ist, denn das haben Sie ja quasi angedeutet, wir befinden uns ja das ganze Jahr jetzt in der vorläufigen Haushaltsführung. Die vorläufige Haushaltsführung sorgt ja dafür, dass nichts Neues begonnen wird und wir sparen. Wie hoch werden die Einsparungen dann in 2021 ungefähr ausfallen?
Also wie gesagt, momentan haben wir den Finanzbericht zum 30.06. Ihnen ja vorgelegt. Ich habe den jetzt leider nicht dabei, aber wir werden irgendwo nochmal 3-4 Millionen weniger Aufwand wahrscheinlich haben, als die Haushaltsplanung es vorgesehen hat. Jetzt dritte Quartal, machen wir einen neuen Versuch. Es sieht momentan auch gut aus, was ich schon so gesehen habe. Also wir werden wahrscheinlich noch weiter in die gegen Null tendieren, um es mal so zu sagen. Aber das muss dann die Grundlage sein. Und das ist ja die Schwierigkeit. Das muss die Grundlage sein, dass wir sagen, wenn wir das Jahr 2021 mit diesen Ausgaben bestreiten konnten, mit allen Problemen, die in 2021 entstanden sind, teilweise auch noch die Corona-bedingten Mehraufwendungen, die dann vielleicht wegfallen, aber auch andere Sachen, die in 2021 neu dazugekommen sind, muss die Obergrenze sein für die nächsten Jahre. Und das ist ja die Schwierigkeit, dass wir sagen, das kann nicht noch viel weiter reduziert werden in der Pauschalität, sondern da müssen wir dann überlegen, was für andere Wege und Möglichkeiten gefunden werden könnten.
Herr Vogt.
Ja, üblicherweise bereiten wir ja hier mit unseren Ausschüssen die Stadtverordnetenversammlung vor und bearbeiten Drucksachen. Wir sind ein bisschen heute mit der Sitzung, die ja auch ihre Berechtigung hat natürlich, aber wir sind aus dieser Systematik ausgebrochen, dadurch, dass wir eben keine schriftliche Vorlage haben, auf die wir uns beziehen können, sondern in gewisser Weise einen Bericht, der ausgehend von dem Schreiben der Regierungspräsidentin kommt, mit der Aufgabe, unser prognostiziertes Defizit abzusenken. Und das für die Folgejahre 2022 und 2023. Da ist natürlich jetzt klar, dass und da hätten wir vielleicht auch die ein oder andere bessere Kommunikation erwartet, dass es nicht so überraschte Personen gibt wie den Geschäftsführer der Gewobau, der natürlich sagt, aus guten Gründen und für sich auch sehr schlüssig argumentiert, wir als Grüne können dem natürlich auch sehr gut nachkommen, weil das Klimaschutzkonzept ist ja eins also die Gewobau mit ihrer Gebäudesanierung ist eins der tragenden Säulen im Klimaschutzkonzept der Stadt. Und das ist natürlich überhaupt keine Möglichkeit, diesen gesetzlich vorgegebenen Weg zu verlassen. Aber Herr Oberbürgermeister hat es ja gesagt, das souverän ist die Stadtverordnetenversammlung. Und wenn wir denn in diese ganzen Verfahren gehen, die jetzt angekündigt sind, und dass eine Vorlage da ist und wir auch darüber entscheiden können, dann wird es Aufgabe dieses Hauses sein, dem Verpflichtungen, die uns die Regierungspräsidentin beauftragt hat, auch nachzukommen. Da können wir jetzt viel sagen, wir wollen das nicht und wir wollen das nicht. Für den Bürger, Bürgerin soll es, also für uns alle, dass wir in Rüsselsheim wohnen, soll es auch nicht teurer werden. Die Einsparmöglichkeiten innerhalb der Verwaltung scheinen auch schon ausgeschöpft, wenn wir hören, dass der nicht genehmigte Haushalt die Grundlage ist, wie man überhaupt zur Berechnung der Sachkosten für einen Fall, dass wir einen Haushalt bekämen, der auch genehmigungsfähig sein würde und der dann auch Anfang des Jahres vielleicht schon zur Genehmigung kommt, dürfte trotzdem nur so viel ausgegeben werden wie bei einem nicht genehmigten Haushalt. Das ist ja vielleicht auch eine spannende Sache. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass wir noch sehr viel im Konsens argumentieren, weil wir, und das würde sich meine Frage anschließen, wie sehen denn die weiteren Verfahrensschritte aus? Jetzt haben Sie gesagt, als Kämmerer, das sind Vorschläge des Magistrates. Da würde mich auch interessieren, gibt es zu Ihren Äußerungen einen Magistratsbeschluss oder sind das die Vorschläge des Kämmerers oder der Kämmereileitung? Und dann ist die Frage, wann erreicht uns denn mal eine Vorlage, dass wir hier vielleicht über einen Nachtrag zum Haushalt zu einem fertigen, versendungsfähigen Haushalt 21 kommen? Gibt es noch die Hoffnung, dass wir 21 zu einem genehmigten Haushalt kommen? Und wie sieht denn das Verfahren aus, wie wir zu einer genehmigungsfähigen Finanzplanung für 22 und 23 kommen? Weil also so ein Abend wie heute, ja klar, wir können das machen als Informationsveranstaltung und auch vielleicht schon mal, um politisch einige Pflöcke zu setzen. Aber inhaltlich sind wir jetzt noch nicht ganz weit gekommen. Das wäre dann erst der Fall, vielleicht wenn die Fragen beantwortet sind, dass wir zu dem Verfahren kommen.
Herr Oberbürgermeister.
Also ich hatte ja schon gesagt, dass der Magistrat auch heute wieder über das Thema Haushalt gesprochen hat. Heute war übrigens Opel da und hat seine Projekte hier in Rüsselsheim sehr klar verdeutlicht. Wir haben auch über den Haushalt gesprochen. Und in diesem Rahmen habe ich auch dem Magistrat verdeutlicht, wo wir stehen. Das heißt, wir sind gerade dabei, die Vorlage, die Sie zu Recht quasi sehen wollen, zu erstellen. Wir werden nach der Herbstpause im Magistrat diese Vorlage besprechen und beschließen und dann der Stadtverordnetenversammlung zuleiten. Ich kann Ihnen aus meiner Sicht sagen, die heutige Sitzung ist natürlich auch für den Magistrat wichtig, um einfach die Stimmungslage mitzunehmen, die wir natürlich zu beachten haben.
Herr Vogt, Nachfrage.
Also sehe ich das richtig, dass Ihre Vorschläge keinen Beschluss des Magistrates zufolge hatten? Also Sie sind nicht auf Basis eines Magistratsbeschlusses gefasst, sondern sind die Vorschläge des Kämmerers.
Herr Caracaya, Herr Oberbürgermeister.
Also ich arbeite im Team und das will ich mal deutlich sagen. Ich hatte ja wirklich gesagt, dass ich kein Freund von Grausamkeiten bin für diese Stadt. Und ich glaube auch, dass diese Stadt immer sehr konservativ ihre Haushaltslage diskutiert hat und auch in der Zukunft quasi eingeschätzt hat. Aber es bleibt uns letzten Endes ja nichts übrig, als quasi jetzt zu sagen, wie wir 22 und 23 sehen. Aber das ist natürlich das, was wir hier eben diskutieren und was ich Ihnen heute dargestellt habe, ist natürlich auf Ebene der hauptamtlichen Magistratsmitglieder abgestimmt.
Herr Caracaya.
Danke, Herr Vorsitzender. Mit der Grundsteueranhebung steuert Rüsselsheim jetzt hessenweit in die Spitze in dem Bereich. Ja. Und es erwischt ja hier jetzt nicht nur die Hauseigentümer, sondern nehmen wir mal die Gewerbebau, 6.500 Mieter, die das dann mittragen dürfen. Schon wieder. Ja. Wenn ich jetzt mal an die jungen Familien denke, die vielleicht in Rüsselsheim bauen wollen, die können jetzt schon mal ihr Finanzkonzept überarbeiten und sich zum Beispiel auch beim Wohngebiet Eselswiese über ein herzliches Willkommen in Rüsselsheim freuen, ja, um es mal sarkastisch zu sagen. Also die Abführung von Kapital aus der Gewerbebau, wie wir es gerade gehört haben, also mit den Entwicklungen, die gemacht werden durch die Gewerbebau, die gute Arbeit, die geleistet wird, also es schmälert dann das Kapital für laufende Renovierung Neubauprojekte und ich sag mal so, für die gute Arbeit, die die Gewerbebau leistet, wird sie dann hier belohnt mit ja, Gewinnabgaben und Dividendenausschüttung an uns, zumal sie auch noch stadtentwicklerische Themen aktuell stützt, auch aus dem laufenden Geschäft sozusagen. Da haben wir nochmal extra Arbeit aufgebürdet und jetzt schröpfen wir die Gewerbebau dann auch noch. Wenn ich jetzt auch noch dran denke, der Mietpreisspiegel, der könnte auch noch zu Mieterhöhungen im privaten Bereich führen. Na, da haben wir ja, ich hoffe, Sie hören den Sarkasmus auch ein bisschen raus und vor allem meinen Unmut über diese Vorschläge, um es mal klar zu kommunizieren. Ich habe jetzt gehört, Betriebshöfe, das ist kein Thema, dann ist das auch in Ordnung. Als erste ganz persönliche Reaktion muss ich schon sagen, das kann eigentlich so nicht die Lösung für Rüsselsheim sein. Ich weiß, wir sind immer in einer schwierigen Situation und hier sollte, wenn möglich, aber auch ein anderer Weg gefunden werden. Also Herr Oberbürgermeister, vielleicht können Sie hier auch gemeinsam mit uns noch einen anderen Weg erarbeiten in den kommenden Tagen und Wochen, bevor wir jetzt hier Flöcke schlagen, die so vielleicht schädlicher für die Stadt sind. Und dem RP eben vorschlagen, dass das, was wir den Bürgern dieser Stadt verlangt wird, das halte ich, um es diplomatisch auszudrücken, für höchst problematisch. Ja, also wir werden das heute hier gehört in den Fraktionen mitnehmen müssen, alle, glaube ich, und auch intensiv beraten müssen. Ohne Beratung in den Fraktionen können wir es jetzt natürlich nicht abschließend festlegen. Und Herr Vogt sagt das richtig, wir brauchen natürlich auch eine Vorlage, über die wir dann ordentlich sprechen müssen. Aber jetzt zwei, drei Fragen noch vielleicht. Also habe ich jetzt richtig verstanden, die Vorschläge kommen von Ihnen und nicht vom RP. Als erste Frage, ich habe noch zwei. Gibt es alternative Einsparmöglichkeiten, die Sie sehen? Vielleicht könnte es auch sein, dass wir einfach bestimmte Projekte schieben und nicht starten, sodass wir bestimmte Gelder nicht ausgeben, weil wir bestimmte Projekte eben ein, zwei Jahre nach hinten schieben, die nicht dringlich sind oder die nicht unverzichtbar sind zum jetzigen Zeitpunkt oder zum anstehenden Zeitpunkt, um mal schnell was in den Raum zu werfen, was mir eingefallen ist. Aber wie gesagt, da müssen wir noch mal intensiv auch überlegen alle. Und das Dritte vielleicht, was können Sie uns auch noch mal vielleicht darlegen, was es genau bedeuten würde, dass es auch noch mal für jeden klar wird, wenn der Haushalt nicht genehmigt würde. Das vielleicht auch noch mal, um es klar zu machen.
Herr Oberbürgermeister.
Also ich würde gerne dann nochmal im Einzelnen es darlegen. Es ist keine quasi Vorstellung des Kämmerers und Oberbürgermeisters alleine. Natürlich bespreche ich das mit der Kämmereiverwaltung und mit meinen hauptamtlichen Kollegen. Das war die letzten 4 Jahre so und das wird auch weiter so sein, welche Möglichkeiten wir haben, was die Einnahmesituation und die Ausgabensituation angeht. Und das, was Sie jetzt heute Abend gehört haben, ist die Situation, die jetzt abgestimmt war. Und natürlich, so kennen Sie uns, ist das auch noch veränderbar. Und die Vorlage ist ja quasi nicht in Stein gemeißelt. Es ist wie in jeder Familie, wo man dann überlegt, was kann man sich eigentlich erlauben, was kann man sich nicht erlauben. Und Sie haben vollkommen recht. Wir haben überhaupt kein Interesse, diesen Aufbruch hier in Rüdelsheim in irgendeiner Art und Weise anzuhalten. Und ich glaube auch, dass wir es nicht brauchen. Aber wir sind nur in der Planung derzeit gezwungen, was zu 22 und 23 zu sagen. Wir werden alles tun, dass wir besser werden. Das heißt, wir werden natürlich schauen, welche Ausgaben wir in den nächsten Jahren nicht machen brauchen. Das heißt, ich hatte ja das in meiner Grundsatzrede aufgezeigt, Anschaffungen oder Investitionen immer wieder zu fragen, sind die notwendig? Kann man die in 3, 4 Jahren machen? Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Und ich habe auch aufgezeigt, die Frage, was Personalaufwendungen angeht, was Sachen Dienstleistungen angeht und auch Zuweisungen und Zuschüsse, auch das wird von uns genau geprüft, inwieweit man hier nicht nur deckeln, sondern auch weiter runterfahren kann. Ich hatte auch aufgezeigt, dass die Transferleistungen im Sozialbereich ein Thema sind. Und Herr Stüri hat ja aufgezeigt, dass die Beratungsstelle beim Landesrechnungshof ja deutlich gesagt hat, dass da noch eine Möglichkeit wäre, Einsparungen zu erzielen. Auch da werden wir schauen. Da kann ich noch keinen Betrag nennen, welche Möglichkeiten da sind. Ich hatte auch gesagt, dass wir beim Eigenbetrieb Kultur 1, 2, 3 es deckeln auf das Jahr 2021 und quasi alle anderen quasi Abschöpfungen, die hier schon genannt sind, nur dann erforderlich sind, wenn wir da nicht weiterkommen. Also das ist quasi unser Ansatz, um natürlich auch in der Planung dem Regierungspräsidium aufzuzeigen, dass wir da das ernsthaft betreiben. Und die Frage, warum der Haushalt genehmigt werden muss, naja, also einmal zeigt das natürlich, dass Rüdelsheim gar nicht so schlecht ist, wie wir es immer uns glauben machen, weil wir haben etwa 200 Millionen Einnahmen, 200 Millionen Ausgaben in den letzten Jahren gehabt. Wir hatten eine schwarze Null vor der Pandemie und werden das auch wieder erreichen. Und das heißt, wir brauchen weiter für Bauvorhaben, die in der Vergangenheit hier im Hause beschlossen wurden. Diese Schulbauten, die extrem teuer sind, die sind vor Jahren beschlossen worden. Die brauchen weiter Kreditzuführung für die Ausgaben, die sie in den letzten Jahren beschlossen haben. Und da brauchen wir Kredite. Und die müssen wir aufnehmen. Und die Kreditaufnahme ist natürlich mit einem quasi genehmigten Haushalt einfacher als ohne genehmigten Haushalt. Oder denken Sie nur an die Vereine. Wir wollen die Vereine unterstützen. Das geht nur mit einem genehmigten Haushalt. Das Regierungspräsidium hat bislang es abgelehnt, im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gerade auch die Vereinssicherung zu ermöglichen. Also deswegen habe ich hohes Interesse, denke auch wir alle, an einem genehmigten Haushalt, weil dann einfach auch wir das Jahr 2022 angehen können, weil das sollte uns allen klar sein. Die Vorgaben des Haushalts 2021 sind dann auch maßgeblich für die Aufstellung im Jahr 2022.
Ja.
Können Sie noch mal zu den anstehenden Projekten diese Idee, dass man es verschiebt? Weil ich dachte, Herr Stüri, beim letzten Mal hatten Sie es ja gesagt, glaube ich, das ein oder andere Projekt konnte ja dieses Jahr nicht gestartet werden. Deswegen haben wir einfach Geld nicht ausgeben können. Vielleicht ist es dann so, dass dieses oder Folgeprojekte, die anstehen und geplant waren für 2022, 2023, dass eben noch mal geschoben wird, wenn sie nicht wirklich zwingend notwendig sind. Weil das hat ja schon einen großen Schwung Geld noch mal gespart, das einfach nicht ausgegeben werden konnte. Ist das nicht ein denkbares Modell? Gibt es da nicht Spielraum? Ich meine, wenn ich überlege, das waren 8, 9 Millionen für dieses Jahr oder 7. Ich kann es, Stüri, Sie wissen es wahrscheinlich 5-mal besser. Deswegen die Frage, also es muss auch noch andere Handhabungen geben. Also wir haben doch wahrscheinlich nicht an alles gedacht, dass eben nicht so schmerzhaft ist, wie zum Beispiel eine Grundsteuererhöhung. Weil da habe ich echt Bauchschmerzen, muss mal ganz klar zu sagen. Das ist. Ich verstehe auch, dass Sie sagen, nicht alles soll ziehen, wenn nicht, aber wenn doch, dann kommt's und dann haben wir den Salat. Der Herr Waldschuch hat es vorhin auch gesagt. Ja. Das, ja. Und vielleicht auch nochmal den Punkt, was bedeutet es, wenn der Haushalt nicht kommt, einfach uns ganz klar zu machen, damit es jeder auch versteht, ausnahmslos.
Ganz kurz, bevor der Oberbürgermeister, wollte ich gerade noch sagen, wir haben 60 Minuten, eine Lüftungspause brauchen wir nach Corona-Regeln nicht mehr. Wenn Sie einverstanden sind, würden wir weitermachen. Ist das in Ordnung oder wünscht jemand eine dringende Pause? Weiter? Gut, danke. Herr Oberbürgermeister.
Also was jetzt konkrete Projekte angeht, die geschoben wurden oder geschoben werden können, da müsste ich den Herrn Stüri fragen. In meinem Dezernat sind es wenig Projekte, die da ein Thema wären. Und was die Haushaltsnotwendigkeit angeht, den genehmigen zu lassen, habe ich das ja sehr ausführlich jetzt schon mehrfach dargestellt. Es ist einfach für verschiedenste Leistungen dieser Stadt wichtig, einen genehmigten Haushalt zu haben. Ich hatte ja die Vereinsförderung genannt. Ich hatte die Aufnahmen von Krediten genannt. Wenn der Haushalt nicht genehmigt ist, müssen wir für jeden einzelnen Kredit in Darmstadt anklopfen. Da kann keiner Interesse haben. Da wird einfach das Verwaltungsleben relativ kompliziert. Aber vielleicht, Herr Stüri, können Sie zu einzelnen Projekten was sagen?
Also ich würde erst mal die Frage stellen, zurückfragen, was meinen Sie unter Projekten? Investive Maßnahmen spielen in dieser Richtung für die Entlastung des Haushaltes, Ergebnishaushaltes, zwar à la longue eine Rolle, aber nicht aktuell, weil bis die Kosten irgendwann entstehen und die Abschreibung entsteht und die Kapitalkosten, das dauert. Das heißt also, verschiebe ich jetzt Investitionen, da werden auch Vorschläge wahrscheinlich kommen im Rahmen einer Vorlage, die zu erstellen ist, wo wir sagen, diese Projekte, nenne ich mal die Bauprojekte, ja, die werden dieses Jahr nicht mehr begonnen werden können. Ist klar, vorläufige Haushaltsführung bis zum Jahresende, dann ist das Thema eh durch. Die werden wir schieben, wir werden neue Zeitschienen aufbauen und gucken, was auf der Zeitschiene nach hinten, wie kriegen wir diese Maßnahmen, ich sag mal, in einem späteren Zeitraum auf den Weg gebracht. Und dann werden auch zu einem späteren Zeitraum natürlich die Kredite benötigt, so ein Haushalt genehmigt ist. Und dann werden auch die entsprechenden Abschreibungen, Kapitalkosten und so weiter entstehen. Der zweite Punkt ist, dass die Projekte im Ergebnishaushalt, und das sind ja eigentlich diejenigen, die, wenn man sie nicht in Angriff nehmen wird oder würde, ja so eine Ergebnisverbesserung verursachen. Ich hatte ja eingangs ausgeführt, dass wir momentan aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung in diesem Jahr überhaupt keine Projekte neuerer Art, also alles das, was Sie so kennen aus der Haushaltsbeschlussfassung, was neue Projekte darstellt, wenn sie nicht gerade zwingend gesetzlich notwendig oder vielleicht durch 90% Landesförderung gefördert sind, werden wir nicht beginnen können. Ja, und dementsprechend sind diese Projekte erstmal weg, in Anführungszeichen weg. Ja, früher haben wir es so gemacht, dieses Jahr nicht begonnen, nächster Haushalt rein. Wenn wir aber im nächsten Haushalt genauso wenig Ausgaben haben dürfen, die wir dieses Jahr hatten oder haben sollten, dann ist klar, dass ganz viele Projekte, Ergebnishaushaltsprojekte, also irgendwelche Planungsmaßnahmen oder alles, was man sich vorstellen kann, eben nicht automatisch im nächsten Jahr drinstehen, sondern man muss dann sagen, alles, was im nächsten Jahr vielleicht vorgesehen ist, muss sich nicht an der sachlichen Frage des Projektes orientieren, sondern eigentlich an der Höhe des zur Verfügung stehenden Geldes, das wir haben werden oder hoffen, dass wir das dann in dieser Größenordnung haben. Deshalb kann ich Ihnen heute nicht sagen, welche Projekte das im Detail sind. Ich könnte jetzt den ganzen Haushalt durchgehen und könnte sagen, alle, die da angefangen, noch nicht angefangen sind, sind nicht angefangen. Das Geld wird dieses Jahr gespart. Führt dazu, dass wir zu einem Ausgabenbetrag kommen. Ich hatte vorhin mal 32 Millionen in den Raum gestellt, vielleicht 31, irgendwas. Und dieser Betrag ist die Obergrenze fürs nächste Jahr. Das heißt also, alles, was wir im nächsten Jahr zwingend machen müssen, machen wir. Und wenn da noch Luft drin ist, dann gibt es vielleicht auch wieder das ein oder andere Projekt. Aber es muss alles geschoben werden, wenn man es mal so, wenn man das mal so betrachten würde. Also von daher kann man das jetzt nicht so im Detail sagen. Ich möchte aber trotzdem noch einen Satz wegen Nichtgenehmigung, die Wirkung. Ist richtig, was der OB gesagt hat, klar. Die ganzen Auswirkungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wurden ja schon genannt. Ich möchte es aber auch noch mal deutlich sagen, alle Stellen, die wir geschaffen haben, gibt es keine Besetzung. Und wenn es Pflichtbesetzungen geben müsste, müssen die woanders eingespart werden. Wir haben keinen zusätzlichen Stellenplan, keine Genehmigungschance. Wir haben auch keine Kreditermächtigung oder fast keine Kreditermächtigung für die Maßnahmen, die wir als Fortsetzungsmaßnahme schon einige Jahre haben. Ich nehme mal ein Beispiel Alexander-von-Humboldt-Schule oder ich nehme das Beispiel Sophie-Obel-Schule. Das sind Projekte, die laufen über mehrere Jahre. Da haben wir immer schon gesagt, Ausgaben im Haushalt und Kreditfinanzierung dagegen, weil wie soll man sonst dieses Jahr finanzieren? Wenn dieses Jahr diese Kreditermächtigung nicht genehmigt wird, weil die Haushaltsgenehmigung nicht erteilt wird, dann werden wir dafür erstmal keine Kreditermächtigung haben und wir können damit auch keine Kredite bei einer Bank aufnehmen. Muss man mal ganz nüchtern so feststellen. Ich sage jetzt nicht, machen wir Baustopp, man muss Lösungen finden, das ist vollkommen klar, aber nicht im Rahmen eines ordentlichen genehmigten Haushaltes. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, und ich glaube, der ist noch fast noch schwieriger als der erste, wir haben ja noch defizitären Haushalt, das wissen Sie, vielleicht kommen wir irgendwann auf Null, aber Sie wissen auch, dass ein Jahr eines Haushaltes nie linear verläuft. Das heißt, wir haben immer Wellen drin. Und diese Wellen verursachen manchmal, dass man ein bisschen mehr Geld hat in der Kasse und manchmal fehlt es, dann muss man sich halt mal einen Kredit holen, Kassenkredit, Dispositionskredit in Anführungszeichen. Wenn wir diese Kreditermächtigung auch in diesem Bereich nicht mehr haben, dann kommen wir ganz schnell an einen Punkt, dass die Banken sagen, was wollt ihr in Kassenkredit? Habt ihr eine Haushaltsgenehmigung? Nee, tut mir leid. Allalong am ersten Wurf. Das heißt, es kann uns durchaus passieren, dass wir einen Riesenaufwand betreiben müssen, um einen Kredit zu kriegen. Und der ist dann auch noch schön teuer. Momentan sind wir im Minusbereich. Der wird dann definitiv im Plusbereich liegen. Unabhängig von der Beurteilung, ob es ein einmaliger Fall in Rüsselsheim ist, ein dauerhafter Fall, die werden einfach gucken, Genehmigung da, ja, nein, ist es nicht. Die Situation hatten wir schon mal vor einigen Jahren, da gab es eine ähnliche Situation. Auch da war es ganz, ganz schwierig, da zum Jahresende diese Kredite zu kriegen. Das ist die Gefahr, dass wir möglicherweise an den Punkt kommen, dass wir irgendwo, wie soll ich sagen, nicht in der Lage sind, sofort und gleich unsere Verbindlichkeiten zu bezahlen, sondern warten müssen, bis wieder irgendwo Geld reinkommt, egal woher, um dann die Ausgaben zu tätigen. Und in diese Situation möchte ich uns eigentlich alle nicht bringen, weil wie blöd wäre das, wenn wir dann irgendwann sagen, ja, die Stadt Rüsselsheim zahlt erst mal in 4 Wochen. Das haben wir noch nie gemacht. Wir haben immer schon sehr zeitnah unsere Rechnungen bezahlt, Löhne gezahlt und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir kein Geld kriegen. Aber zu welchen Konditionen, das ist dann die Frage, die offen ist. Und zum RP, der letzte Satz, damit es auch nicht an dieser Stelle falsch im Raum steht. Die Genehmigung eines Kredites müssen wir schon seit 2000, das erste defizitäres Haushaltsjahr dieser Stadt, seit 2000 genehmigen lassen, jeden einzelnen Kredit. Also es ist nicht so, dass es jetzt was Neues wäre, sondern die Einzelkreditgenehmigung steht in jeder Haushaltsgenehmigung drin und haben wir auch in der Vergangenheit immer auch so gehandhabt.
Frau Kropp, Herr Metz und danach Herr Professor Flörsheimer.
Seit 2000 würde ich mal sagen, okay, 20 Jahre Erfahrung, 21, schlimm genug. Der Herr Oberbürgermeister hat es angesprochen, in der letzten Stadtverordnetenversammlung sollte man unter Verschiedenes, und wir hatten es ja schon fast vermutet, dass es aus Zeitgründen nicht mehr reicht, auf die Tagesordnung genommen worden, beziehungsweise es hat ja leider nicht funktioniert, weil es eine Mehrheit gab, die dieses Thema nicht diskutieren wollte. Und deswegen haben wir gemeinsam mit der WSR diese Sondersitzung einberufen. Und ich denke, das ist auch sinnvoll, dass wir jetzt auch in dieser Runde mal diskutieren und dass die Bürgerinnen und Bürger auch mitbekommen, was da auf sie zukommt. Wir haben das gehört, auch vom Herrn Regenstein. Gerade das Thema Grundsteuer, das haben wir von Anfang an gesagt. Und ich glaube, der Herr Metz hat es auch letztes Jahr in seiner Haushaltsrede schon angekündigt. Das war schon eine Vermutung von uns, dass es genau in diese Richtung laufen wird. Und wir haben von Anfang an gesagt, da sind wir nicht mit dabei. Weil es kann nicht sein, dass wenn immer hier Ausgaben und immer wird schön die Hand hoch und ja, das wollen wir noch und das wollen wir noch. Aber keiner macht sich Gedanken über irgendwelche Folgekosten. Und die sind auch in den seltensten Fällen in diesen Vorlagen tatsächlich inkludiert. Und dann fällt es vielleicht auch dem einen oder anderen relativ einfach, die Hand zu heben. Deswegen Finde ich es auch sehr gut, dass der Herr Regenstein das so deutlich auch gesagt hat. Eine Frage hätte ich noch an den Herrn Lier. Bei Raunheim plant ja die Rückabwicklung, weil Sie etwas genervt von Rüsselsheim sind. Was passiert denn, wenn Raunheim die Rückabwicklung will? Rüsselsheim stimmt zu. Was passiert denn dann mit den 2 Millionen, die mal für das Anlagevermögen gedacht waren? Woher kommen die denn, wenn man das Ganze rückabwickeln muss? Das würde mich tatsächlich noch interessieren. Und ich glaube, der Herr Oberbürgermeister hat es auch gesagt, es ist anscheinend eine Teamarbeit im Magistrat. Was mich jetzt etwas nur wundert, ist, man greift den Bürgern in die Tasche und der Gebobau und den Betriebshöfen. Aber was ist denn tatsächlich mit den anderen Dezernaten? Was ist mit dem Dezernat 2 und 3? Wo sind denn da die Vorschläge für eine Konsolidierung? Wir haben in der Zwischenzeit Oktober. Die Regierungspräsidentin Lindscheid hat uns im Brief geschrieben, dass es schon Ende Oktober auch dieser Austausch gab. Wir wissen ja alle, das war schon vor der Kommunalwahl bekannt. Man hat uns ja nicht informiert. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, wie sie schreibt, angesichts der sich abzeichnenden prekären Haushaltssituation besteht dabei selbstverständlich die Möglichkeit, den Gesprächskreis zu erweitern. Es liegt hier jedoch in der alleinigen Verantwortung der Stadt, gegebenenfalls weitere kommunale Gesprächsteilnehmer zu bestimmen. Damit sind wir gemeint. Wir haben jetzt in der Zwischenzeit Oktober. Ich glaube, keiner von uns hat an so einem Gesprächskreis jemals teilgenommen. Und ich weiß auch nicht, ob sowas stattgefunden hat. Also ich glaube, wir müssen hier an die Struktur ran und können nicht einfach sagen, wir machen weiter so, weil dann nehmen wir 22 mal 2 Millionen, dann nochmal 2 Millionen von der GEWO-Bau. Und wenn es nicht reicht, suchen wir uns noch irgendwo, wo wir Geld hernehmen. Das funktioniert so auf Dauer nicht mehr. Und ich glaube, das muss uns allen klar sein, dass wir so nicht weitermachen können. Und deswegen sollten wir uns auch gemeinsam mit dem Magistrat hinsetzen und sagen, wir müssen hier eine Lösung finden, weil wir haben Oktober. Wie lange wollen wir denn noch warten? Wir diskutieren das Thema, glaube ich, jetzt, seit wann wissen wir Bescheid? Seit Juni? Mai? Juni? Und es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Wir kriegen jetzt einen Vorschlag, dass bei der GEWO-Bau, Betriebshöfe und noch die Grundsteuererhöhung kommt. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwann noch mal über die Gewerbesteuererhöhung nachgedacht wird. Das kann doch nicht sein. Also wir müssen uns hier, glaube ich, alle noch mal zusammensetzen und eine Lösung finden. Aber wir haben Oktober, die Zeit drängt. Ich glaube, das ist ein großer Punkt hier, Zeit. Wir haben keine Zeit mehr und wir sollten aufhören, jetzt hier lang rumzudiskutieren und in der nächsten Sitzungsrunde und in der nächsten Sitzungsrunde. Deswegen bin ich auch froh, dass wir uns relativ zeitnah, auch wenn es Dienstag 20 Uhr ist, jetzt getroffen haben, weil wir haben keine Zeit mehr aus meiner Sicht. Und danke, Herr Sturi, Sie nicken. wir brauchen eine Lösung und die müssen wir schnellstmöglich finden. Danke.
Herr Metz.
Da möchte ich direkt hinten nachfassen. Wir kriegen hier, gibt es mehrmals schon in der Sitzung angekündigt, noch eine noch zu erstellende Drucksache. Kann man da mal auch mal ein Datum dazu genannt bekommen? Das habe ich heute noch nicht vernommen, sodass wir einfach mal einen Zeitplan haben. Wann wird die Drucksache eingebracht? Wie lang ist die Beratung vorgesehen? 1, 2 Runden? Wie soll es vonstatten gehen? Gibt es weitere Sondersitzungen, wo wir uns intensiv mit diesem Thema beschäftigen? Wann soll Beschlussfassung sein? Einfach so, dass wir halt einfach auch wie in unserem Ehrenamt halt einfach mal wissen, wie unser Zeitmanagement auszusehen hat für unser Ehrenamt. Da wäre es einfach nur mal fair für uns Stadtverordnete, mal einen Zeitplan, einen belastbaren vorgelegt zu bekommen, der uns quasi dann quasi einfach halt auch einfach planen lässt. Was mich zu dem Statement, Herr Vogt, ich habe Ihnen noch auch zugehört. Was zu den Planungen der Grundsteuer ist, da wurde gesagt, dass es trifft jeden um 15 Euro, habe ich das richtig verstanden? Circa 15 Euro. Welche Definition ist jeder? Ist das die vierköpfige Familie? Sind das dann 60 Euro im Quartal? Oder wie ist die Definition von jedem zu verstehen? Angesagt worden, dass in Absprache mit der Verwaltung und dem Kämmerer die Reduzierung von Sachkosten halt nicht weiter verfolgt wurde. Jetzt wissen Sie halt natürlich, das ist unsere Aufgabe, die Verwaltung zu kontrollieren, auch über den Haushalt. Kriegen wir denn diese Gegenüberstellung einfach auch mal vorgelegt, dass wir wissen, was für Dienstleistungen, welche Sachkosten würden denn aufgerechnet werden gegenüber sowas Monsterhaftigen, wie wir gerade diskutieren, die Bild der Grundsteuererhöhung, weil da ist mir die Aussage, die Kämmerei in Absprache mit dem Kämmerer hat es dann nicht weiter verfolgt, nicht belastbar genug. Stellenplan, da gibt es eh die Frage, warum kann man nicht einfach mal Stellen umwidmen, den eventuell auch kleiner gestalten, was eventuell sich auch positiv auch für die nächsten Jahre mal auswirken würde, dass man diesen großen Stellenplan, den wir die ganze Zeit mit uns rumschieben, mal mit Stellenumwidmungen mal arbeiten, um dort einen positiven Effekt zu erlangen und gleichzeitig Projekte schieben. Wir haben jetzt schon mehrmals ineinander Haushalte vorgelegt bekommen, die voll waren mit Projekten, wo wir auch in der Haushaltsberatung in der CDU-Fraktion uns da gehockt haben, wie wollen die das eigentlich über ein Jahr lang schaffen? Wie soll das Jahr, hat nur 365 Tage, in einem Schaltjahr sogar noch ein mehr, aber wie soll das denn vonstatten gehen? Manchmal kommt mir so vor, da sind so viele Projekte drin, die in einem Jahr überhaupt nicht abzuarbeiten sind und ob das überhaupt Sinn macht, in ein Haushaltsjahr diese Menge an Projekten reinzuschreiben. Genauso, wenn wir jetzt das schieben, was ist denn 2022 leistbar? Sie zucken mit den Schultern. Ich bezweifle, dass man das überhaupt schaffen kann im nächsten Jahr. Was macht es denn Sinn? Was machen wir? Was bürden wir als Stadtverordnetenversammlung überhaupt der Verwaltung auf? Was verlangen wir von ihnen, wo wir eigentlich, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, das gar nicht abgearbeitet werden kann? Auch hier kann man sich mal eventuell mit einem positiven Effekt auf den Haushalt mal beschäftigen. Also das sind alles Fragen, die im Kopf rumschwirren und am meisten interessiert mich aber immer noch die erste Frage, wie ist der Zeitplan, was passiert, wann wird die Drucksache kommen, die wird immer angekündigt, aber mit Verlaub, der Neubau zum städtischen Betriebshof oder der Standort, die wurde auch die ganze Zeit angekündigt und dann wurde sie geschoben und sie haben bis jetzt noch nicht den Weg wieder in die Stadtverordnetenversammlung gefunden und wir schreiben bald 2022. Das Ding hätte auch vom Tisch sein können, wenn man nicht so viel angekündigt hätte. Dankeschön.
Ich wollte aber gerade noch eins ergänzen. Frau Kropp hat den Herrn Lier ja auch noch mal was gefragt, dass wir vielleicht diese Antwort gerade noch vorziehen zur Frage und dann, Herr Sturi, dass Sie dann direkt noch was zum Herrn Metz sagen. Herr Lier, bitte.
Ja, wenn es denn so wäre, dass man die AOR wieder auflöst und es dann auch so wäre, dass Rüsselsheim wieder einen städtischen Betriebshof hat, also in Form eines Eigenbetriebes, da muss man ein paar Annahmen treffen, dann müsste natürlich dieser Eigenbetrieb, der aktuell außer den Immobilien nichts, also kein Personal vorhält, keine Maschinen vorhält, kein weiteres Equipment vorhält, müsste natürlich wieder entsprechend ausgestattet werden. Das heißt, in dem Moment müsste er der AOR das Anlagevermögen abkaufen. Dazu braucht man Geld. Das ist ein Betriebsübergang, es ist eine Rechtsnachfolge. Das heißt, es muss auch tatsächlich Geld fließen. Das ist vorgeschrieben. Da kann man also nicht wie in einem Eigenbetrieb oder Regiebetrieb da in irgendeiner Form buchhalterisch vorgehen. Und dazu muss man den Eigenbetrieb wieder mit Geld ausstatten. Nun passiert Folgendes. Der Eigenbetrieb kauft das Anlagevermögen zum Zeitwert zurück. Wie viel das sein wird? Wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil wir haben einen relativ modernen Fuhrpark und in dem Moment geht dann dieses Anlagevermögen in die Betriebshöfe über, macht sozusagen die Betriebshöfe wieder voll leistungsfähig. Das Ganze passiert ja mit der Absicht, die AOR aufzulösen. Das heißt, die AOR würde dann liquidiert und im Zuge der Liquidation würde dann natürlich auch das Geld, was dann vorher gezahlt wurde, wieder an den ehemaligen Anstaltsträger zurückfließen. Also auch hier haben wir eigentlich, also nicht nur eigentlich, es ist tatsächlich ein Nullsummengeschäft. Woher dann die Liquidität kommt, muss man schauen, ob das ein Kredit ist, den man dann direkt bedienen könnte oder in irgendeiner anderen Form. Das muss man sehen. Aber natürlich muss man noch mal Geld in die Hand nehmen und sie einmal im Kreis buchen, sozusagen.
Vielen Dank. Herr Sturi.
Ja, Thema fange ich mit, egal was, mit dem Terminplan an. Die vorgesehene zeitlichen Abläufe sind die, dass wir nach der jetzigen Herbstferien eine Vorlage einbringen werden in den Magistrat.
die eine bestimmten Inhalt haben wird, sage ich es mal so. Das wird sich zusammensetzen aus Anpassungen des Haushalts 21, weil das müssen wir tun. Egal, wie weit wir dann da runterkommen, das ist auch eine jahresbezogene Schlussfassung dann. Wir werden eine Finanzplanung überarbeiten mit den Jahren 22 bis 24, die übrigens nur zur Kenntnis zu nehmen sein wird, wie auch im normalen Haushaltsverfahren. Und wir werden aller Voraussicht nach auch eine Überarbeitung des Investitionsprogramms bei den Maßnahmen vornehmen, wo ich vorhin schon ausgeführt habe, dass da einiges auf der Zeitschiene in die späteren Jahre wandert. Diese Voraussetzung wird dem Magistrat nach den Herbstferien erreichen. Und dann ist abzuwarten, wie die Entscheidung des Magistrats ausfällt. Wenn er die Vorlage weiterleitet, dann wird diese Vorlage in der Novemberrunde im Parlament zur Diskussion stehen. Und im günstigsten Fall natürlich im November auch zur Beschlussfassung kommen, weil ich es für sehr schwierig halte, wenn man dann zwei Lesungen draus machen müsste. Und dann wären wir nämlich kurz vor Weihnachten, bis die Beschlussfassung erst da ist. Und ob dann noch eine Haushaltsgenehmigung funktioniert, ich wage das dann zu bezweifeln. Also von daher, Zielsetzung ist, im November dieses Thema über Magistrat und hier im Parlament zu einer Entscheidung zu bringen, damit wir Ende November, ich glaube 24, wann das die nächste Sitzung des Parlaments dann sein wird, diese dann mit einem hoffentlich positiven Votum, wie auch immer, dann der Aufsichtsbehörde vorlegen zu können. Das ist Vorstellung, Terminplan, weil alles andere macht fast keinen Sinn mehr. Das Zweite, was Sie gefragt haben, Herr Metz, das Thema Hebesatz und was wirkt sich das aus? Ich hatte gesagt, das ist bezogen auf eine Liegenschaft. Also ich habe mir ein Einfamilienhaus in Rüsselsheim mal gezogen. Da gibt es ganz viele, die etwa gleich sind. Die bezahlen momentan eine Steuer von 476 Euro. Und wenn wir diesen 90 Hebesatzpunkte draufpacken, dann sind es 530 Euro. Das sind also 53 Euro mehr im Jahr. Und so kam ich dann im Prinzip auf diese 12, 13 Euro für die Liegenschaft. Das hat nichts mit Köpfen zu tun. Und auch wenn in einer Wohnung 10 Menschen wohnen würden, dann wäre das egal. Das ist für diese Liegenschaft. Das heißt also, es ist keine Kopfsteuer, wie man so schön sagt, sondern es ist eine Liegenschaftssteuer. Die dritte Frage, die Sie gestellt haben, wo denn die Einsparungen vorgesehen werden. Wir haben die Verwaltung im Sommer, wir sind ja nicht untätig gewesen, im Sommer sehr deutlich darauf hingewiesen, wir brauchen Konsolidierungsvorschläge für das Jahr 2021, um den Haushalt an einen Bereich zu bringen, der sich tendenziell in eine Genehmigungsfähigkeit bringen lässt. Und auch da gibt es Signale, dass wir sogar den 21er Haushalt mit einem defizitären Betrag genehmigt bekämen könnten, wenn der Rest dann aber alles dann ausgeglichen wäre. Sage ich auch mal dazu. Also das Jahr 21, das ist so ein Zwitterjahr, muss man ganz klar sagen. Und das ist eine Aussage, die stammt nicht von mir, sondern die stammt letztlich auch von der Kommunalaufsicht. Aber weil wir haben in diesem Jahr keine Chancen mehr, die Einnahmen durch Steuererhöhungen zu verändern oder Ähnliches. Also von daher ist es ja eigentlich, was Steuer an dem angeht, gelaufen. Wie die Einsparungen dann in den nächsten Haushalten vorgenommen werden, weil das ist ja dann die spannende Frage. Werden Sie dann sehen, wenn wir den Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 vorlegen. Dann kriegen Sie genau wieder einen Haushalt mit den ganzen Projekten, den ganzen Maßnahmen, den ganzen Beträgen, die wir dann vorsehen für das Jahr 2022. Und da sehen Sie, was dann im Haushalt stehen wird. Wie gesagt, meine Aussage war am Anfang ja nur gewesen, es kann eigentlich nicht wirklich viel mehr sein als das, was wir in 2021 auch hatten.
Herr Oberbürgermeister.
Also ich wollte das auch noch mal aufnehmen, was eben gesagt wurde, dass man auch als Stadtverordneter oder Fraktion noch stärker an der quasi Entscheidungsfindung, was den Haushalt angeht, mitwirkt. Bei mir ist die Tür offen. Wir können gerne da auch mit den Fraktionsvorsitzenden oder den Haushaltern in den quasi Fraktionen zusammenkommen und diesen Prozess auch gemeinsam begleiten. Ich kann nur sagen, ich werde als Kämmerer auf jeden Fall achten, dass gerade auch die Projekte in der Innenstadt, am Quartier am Ostpark, in der Eselswiese vorangehen. Das ist ganz wichtig. Da kann ich deutlich sagen, da ist auch das Wachstum in dieser Stadt. Und vielleicht lassen Sie mich das auch nochmal sagen, wo ich wirklich eigentlich mich freue, die Entwicklung bei Opel. Das bedeutet aber für uns alle Arbeit. Ja? Die Infrastruktur eines Industriebetriebs, das über 100 Jahre gewachsen ist, hat eine ganz andere Struktur, als wir das in der Zukunft bei der Entwicklung dieser Fläche jetzt brauchen. Das heißt, da muss Strom, da muss Abwasser, da muss Glasfaser reingelegt werden. Da brauchen wir Strukturen, was die Straßennetze angeht. Das ist richtig viel Arbeit. Das muss diese Stadt leisten. Und das werden wir auch leisten in den nächsten Jahren. Und glauben Sie mir, Rüsselsheim ist doch keine sterbende Stadt, sondern eine wachsende Stadt. Wir sind eine junge Stadt. Und wir werden alles tun. Und ich glaube auch, das werden wir der Regierungspräsidentin noch mal verdeutlichen. Auch gemeinsam mit meinen Kollegen, dass hier Rüsselsheim jetzt eine Chance hat, in die Zukunft zu schauen. Und ich glaube, das ist mir ganz wichtig. Und ich kann nur eins sagen, diejenigen, die mit Aktien zu tun haben, wenn Rüsselsheim eine Aktiengesellschaft wäre, würde ich jetzt Aktien kaufen.
Gut, Aktienanalyse. Herr Professor Flörsheimer.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte nur mal zwei Aspekte hier beleuchten. Und zwar zunächst mal den Haushalt 2021. Das Thema heute dieser Sitzung ist ja Haushalt 2021. Wir haben vor allem über die Haushalte 22 und 23 gesprochen. Das ist schwierig genug. Aber was ist denn jetzt mit dem Haushalt 21? Ich habe fast den Eindruck, dass der Magistrat den aufgegeben hat. Also Frau Grob sagt, wir müssen uns da nochmal zusammensetzen. Herr Stüri sagt, das ist eine Zitterpartie. Aber der Magistrat hat keine konkreten Pläne, wie er diesen Haushalt noch genehmigungsfähig macht. Der Haushalt ist vor einem Jahr beschlossen worden mit großer Mehrheit im Parlament. WSR hat damals als Einzige dagegen gestimmt. Wir haben gesagt, der Haushalt ist nicht genehmigungsfähig. Und jetzt ist er nach einem Jahr immer noch nicht genehmigungsfähig und ist kein Plan da, eigentlich, ich kenne keinen, den genehmigungsfähig zu machen. Wir haben über Projekte gesprochen, die man schieben kann oder die man streichen kann, aber es gibt keine konkreten Projekte, die gestrichen werden sollen. Also ich habe den Eindruck, der Magistrat hat diesen Haushalt aufgegeben. Der soll anscheinend auf ewig ungenehmigt bleiben oder man geht das Risiko ein. Wenn das aber so tatsächlich ist, dann muss der Magistrat den Vereinen sagen, dass sie in diesem Jahr nicht mit freiwilligen Leistungen rechnen können. Aber der Magistrat macht genau das Gegenteil. Oder sagen wir mal, die drei Männer vom hauptamtlichen Magistrat, die haben jetzt zum dritten Mal, also in drei Parlamentsrunden, die Corona-Beihilfen für die Vereine durchgepeitscht. Das ist sehr öffentlichkeitswirksam. Ja, die Vereine können glauben, wir machen was für sie, aber ich habe eher den Eindruck, der Magistrat hat diesen Haushalt 21 aufgegeben. Und das zweite Thema, über das ich das ich analysieren möchte, sind die Steuererhöhungen. Der Bürger muss verstehen, welche Parteien Steuererhöhungen präferieren und welche nicht, welche eher bei den Ausgaben kürzen wollen. Der entscheidende Parameter ist das strukturelle Defizit, das wir im Haushalt haben. Das haben hier eigentlich fast alle Parteien mittlerweile begriffen und ausdrücklich gesagt. Und jeder Bürger weiß es, dass wir seit Jahren und Jahrzehnten höhere Ausgaben als Einnahmen haben. Wir haben also ein strukturelles Haushaltsdefizit. Nur eine Partei, und ich meine das nicht polemisch, sondern ich will das für den Bürger herausarbeiten, eine Partei hat gesagt, wir haben kein strukturelles Defizit. Und diese Partei, die Grünen, die wollen eben nicht bei den Ausgaben kürzen, sondern der Redner der Grünen hat heute angedeutet, dass er den Weg des Oberbürgermeisters zu gehen bereit ist, Steuern zu erhöhen und der GEWO-Bau in die Kasse zu greifen.
Also, bitte gleich, Herr Vogt, Sie können sich gleich dazu äußern.
Sie können sich ja nachher dazu äußern, aber das war mein Eindruck aus Ihrer Rede. Sie haben angedeutet, dass Sie den Weg des Oberbürgermeisters mitgehen wollen. Und ich will herausarbeiten, dass wir genau den gegenteiligen Weg gehen wollen. Wir wollen nicht jeden, also WSR will den gegenteiligen Weg gehen. Wir wollen nicht jedes Jahr den Bürger tiefer in die Tasche greifen. Und wir wollen auch nicht in die Kasse der GEWO-Bau greifen. Herr Regenstein hat ausgeführt, dass das kontraproduktiv wäre und das ist auch nicht nachhaltig. Es würde nichts an dem strukturellen Defizit des Haushalts ändern.
Ganz kurz bitte. Ich würde, Herr Waldschuch hätte als nächstes Wort. Möchten Sie direkt antworten, weil Sie auch auf der Rednerliste stehen? Herr Waldschuch, ist das in Ordnung? Herr Vogt, bitte.
Also eigentlich möchte ich nicht, weil also es ist mir völlig unbegreiflich, wie Erkenntnisse, die der Magistrat, die der Oberbürgermeister sagt, die Kämmerei sagt, die auf Fragen von der CDU, wie Erkenntnisse davon einfach nicht ankommen bei Ihnen, Herr Flörsheimer, oder Sie diese wissentlich umdrehen. Ich habe, und das gilt auch für meinen Wortbeitrag in Richtung GEWO-Bau, ich habe klar und deutlich gesagt, vielleicht passt es nicht in Ihr Bild, vielleicht muss ich dazu auch gar nichts sagen, weil Sie meine Meinung ohnehin nicht ernst nehmen, sondern Ihr vorgefertigtes Bild von meinen Äußerungen Ihnen lieber ist als die Wahrheit, die Sie hier zu hören bekommen. Und das ist eine Art und Weise, wie wir politisch überhaupt nicht miteinander umgehen sollten, weil dann können wir uns solche Aktionen wie heute Abend einfach sparen. Wenn wir alle mit unserer vorgefertigten Meinung hierher kommen, dann ist das kein demokratisches Arbeiten, sondern ein plumpes Wiedergeben von vorgefertigten Bildern. Ich habe ganz klar gesagt in Richtung Herr Regenstein, dass wir die Leistung der GEWO-Bau sehr wertschätzen. Und vor allem auch, also ich möchte gar keinen einzelnen Punkt rausheben, weil der soziale Frieden wesentlich getragen ist durch solche Wohnungsbaugesellschaften wie die GEWO-Bau. Sie arbeitet beispielhaft und sie soll es auch in Zukunft tun. Und sie soll auch ihren Weg in Richtung Klima gehen. Und das habe ich ganz deutlich gesagt, da werden wir nicht sparen daran. Und Sie behaupten, dass die Stadt Rüsselsheim, der Kämmerer, der Magistrat, überhaupt keinen Weg aufgezeigt hat, um diesen Haushalt genehmigungsfähig zu machen, obwohl in dem Wortbeitrag vorher, ausgehend durch die Frage von Herrn Metz und ausgehend durch die Frage, die auch ich schon gestellt habe, wie das Verfahren ist, dass wir zu dem 21er Haushalt kommen, wurde gesagt, es wird im November eine Drucksache kommen. Also ich weiß gar nicht, dann können wir uns die Beratung sparen. Das passt so nicht mehr.
Also Anmerkung von mir, bisher lief es sehr konstruktiv ab. Auch die Fragestellungen waren sehr gut gewesen. Herr Waldschuch, bitte. Herr Oberbürgermeister.
Ja, danke. Also das, was ich jetzt gesehen habe, war die Frage von Herrn Metz bezüglich des Zeitplans, dass dies beantwortet, die hätte ich gehabt. Aber wo wir Hilfestellung brauchen könnten, auch als Stadtverordnete, ist, dass Beschlüsse, die wir gefasst haben, ja Auswirkungen auf den Haushalt haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel guckt, dass man dann im Prinzip eine Vorschlagsliste kriegt über die Dinge, die man nochmal drüber nachdenken sollte, obwohl alles, was wir gemacht haben, natürlich wichtig und nach bestem Gewissen gemacht ist, aber in der Voraussetzung ist, dass man da nochmal überdenkt. Ich nehme nur ein kleines Beispiel und korrigieren Sie mir, wenn ich nicht richtig bin in der Form. Wir haben diese 950.000 Euro für die Sanierung der Wiese von Opel-Villen drin. Ja, wir haben beschlossen, dass 500.000 davon im Prinzip eingesetzt werden sollen, dass der Teich und der Brunnen kommt und dass das angelegt werden soll, was gemacht werden soll. Und dann haben wir gesagt, okay, da bleibt noch ein Restbetrag von 530.000 übrig, den wir zur Sanierung für den Haushalt geben wollten. Das Projekt, dass man später dieses Geld dann nehmen könnte oder wenn man wieder Geld verdient, dass man das wieder auflegen könnte, wäre das. Würde das helfen quasi? Nein, hilft auch nicht. Alles klar, danke. Dann brauche ich von Ihnen Vorschläge, Herr Sturi.
Entschuldigung, wenn ich Sie Ihre Illusion raube, Herr Walschuk. Ich hatte vorhin ausgeführt, das eine sind die investiven Ausgaben und das andere sind die konsumtiven Ausgaben. Sie sprechen jetzt bei den Opel-Villen das typische Beispiel, alles sind investive Ausgabe. Die wird irgendwann natürlich dazu führen, dass man den Ergebnishaushalt belasten wird, aber er hilft uns jetzt nicht aktuell weiter. Und ich möchte noch auf den Herrn Professor Flörsheimer zwei Anmerkungen. Wir haben kein strukturelles Defizit. Das hatten wir spätestens vor 2 Jahren abgeschafft im Sinne von der erste ausgeglichene Haushalt seit 20 Jahren. Da haben wir nämlich alles das mit Hilfe von wem auch immer, das müssen Sie mal so stehen lassen, glaube ich, haben wir es geschafft, einen eigenständigen ausgeglichenen Haushalt zu haben und auch die Finanzplanung der nächsten Jahre ausgeglichen darzustellen, ohne eine Defizitausweisung. Und wenn wir dieses auch hätten weiterführen können, dann hätten wir konjunktiv natürlich heute diese Diskussion nicht. Und eins müssen Sie mir bitte abnehmen. Sie haben die Aussage getroffen, wir haben den Haushalt 21 aufgegeben. Keineswegs. Wenn wir den Haushalt 21 aufgegeben hätten, würden wir heute hier nicht sitzen. Es ist doch das Ziel und Zweck dieser Runde, dass wir noch zu einem ausgeglichenen oder zu einem genehmigungsfähigen Haushalt kommen, der sowohl das Jahr 21 betrifft und auch die Rahmenbedingungen für die nächsten Jahre beschreibt. Das brauchen wir uns doch mit dieser Frage gar keine weiteren beschäftigen. Da können wir gleich sagen, liebe Bürger, vorläufige Haushaltsführung bis Jahresende, gibt kein Geld mehr, wir machen nichts mehr, Punkt, Ende Gelände. Ich glaube, das wäre die falsche Interpretation, wenn das so im Raum unwidersprochen stehen bleiben würde.
Frau Kropp.
Also ich glaube, der Herr Professor Flörsheimer hat gerade die Struktur angesprochen. Und ich muss sagen, bitte? Was heißt hier in Schutz nehmen, Herr Vogt? Ganz ehrlich, Ihre Zwischenrufe, die nerven. Und die sind oft auch einfach unqualifiziert. Lassen Sie es doch einfach sein. In dem Bericht des Hessischen Rechnungshofes steht ja unter anderem, dass Rüsselsheim am Main mit 4.572 Euro pro Einwohner die höchste Verschuldungsrate hat. So, das heißt, wir geben immer gern mehr Geld aus, als wir eigentlich haben. Also, bitte? Genau, das ist historisch. Aber vielleicht kann man ja auch in der Zukunft ein bisschen die Struktur anders gestalten, dass man irgendwann mal wegkommt und sagt, ja, wir sind historisch schon immer verschuldet. Ich meine, es macht doch irgendwann halt auch keinen Spaß mehr. Die Frage ist doch, wie können wir, und ich muss ganz ehrlich sagen, der Vorschlag des Magistrates, so kann man das ja hier im Einvernehmen jetzt mal, glaube ich, mitnehmen, dass hier keiner begeistert ist von den Vorschlägen. Ja, weder GEWO-Bau noch Grundsteuererhöhung. Die CDU hat in der letzten Stadtverordnetenversammlung schon gesagt, da sind wir nicht dabei, die BSR genauso. Die anderen wollten es erst gar nicht diskutieren. Und ich denke schon, dass wir uns hier mal zusammensetzen sollten und die Zeit drängt. Deswegen entsteht vielleicht auch der Eindruck, auch so bei uns, naja, vielleicht hat man da auch irgendwie diese Erinnerung an den Tunnel, an die Stadtunterführung, dass es dann auf einmal in der letzten Stadtverordnetenversammlung heißt, ja, aber wir müssen heute beschließen, weil sonst geht alles der Bach runter und es ist schon alles im Prinzip erledigt. Also wieder last minute. Und das, wenn ich mir das angucke, 25. November wäre dann Beschlussfassung. Also fast wieder kurz vor knapp. Und da kann man natürlich schon mal so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass das wieder so auf der Rasierklinge kurz vor Schluss irgendwie durchgedrückt und man bleibt dann oder man hat fast keine Möglichkeiten mehr, weil es dann heißt, ja, das ist Dezember. Sie sind dann dafür verantwortlich, dass wir keine Kredite mehr bekommen. Und da habe ich echt ein bisschen Bedenken, dass wir genau in diese Situation wiederkommen als Stadtverordnete, weil halt in dem letzten halben Jahr da wenig Möglichkeiten im Magistrat gefunden wurden, um vielleicht der ganzen Sache vorzubeugen. Also deswegen, da bitte ich auch um Verständnis, dass wir auch hier gebrannte Kinder sind, was kurzfristige Entscheidungen sind. Und wenn man sich dann überlegt, 25. November, das ist für uns oder aus meiner Sicht tatsächlich wieder eine sehr kurzfristige Entscheidung. Deswegen nochmal meine Bitte, dass wir das vielleicht nochmal aufnehmen kann, dass wir uns gemeinsam vielleicht auch mit dem Regierungspräsidium nochmal hinsetzen und hier Lösungen finden für das Jahr, weil es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die Opel-Villen, aber es sind Ausgaben, die hier heute auch wieder getätigt werden. Da sind es mal 80.000, hier sind es mal 90.000, da sind es 200.000 und es läppert sich halt irgendwann. Und ich glaube, da müssen wir uns alle mal zusammensetzen, die Köpfe zusammenstecken und fragen, ob das so noch weitergeht ob wir halt mal sagen, nee, wir können nicht immer den Bürger belasten für die Ausgaben, die wir hier alle oder zum größten Teil in einer Mehrheit durchwinken.
Herr Oberbürgermeister.
Also, ich habe klar gesagt, meine Tür ist immer auf, gerne. Der Zeitplan, den wir da jetzt haben, der ist jetzt so. Es gibt viele Gründe dafür. Aber uns ist doch allen klar heute geworden, dass die Einnahmensituation im Laufe dieser Zeit immer besser wurde und wir auch gespart haben. Das ist ganz deutlich. Aber eins, und das will ich Ihnen allen heute Abend auch sagen, ein Strukturproblem hat diese Stadt. Und deswegen müssen wir immer wieder hier quasi unsere Euros zusammensuchen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten nicht darauf geachtet, Unternehmen anzusiedeln, die richtig Gewerbesteuer zahlen. Das ist einfach das Thema und wir werden darauf achten. Und wir haben schon angefangen, wir haben diskutiert in den letzten Sitzungen darüber, was denn reinkommt bei Unternehmen. Und das werden wir weiter fortsetzen. Und da bin ich auch gerne bereit, mit Ihnen intensiv darüber nachzudenken, wie der Weg oder der richtige Weg ist. Und wir werden das auch leisten. Und ich glaube, wir brauchen in Zukunft wirklich da ein ganz waches Auge, wo die Einnahmen in dieser Stadt herkommen können. Und ich glaube, mit den Flächen, die wir jetzt haben, und Sie wissen das doch am ehesten, früher hatten wir doch diese Flächen gar nicht in Irchelsheim. Jetzt haben wir sie und wir werden das auch gemeinsam angehen, welche Unternehmen da die richtigen sind. Wir werden dafür werben und ich glaube, dass wir und diejenigen, die noch länger hier in diesem Hause dann sitzen, werden dann auch andere Zeiten erleben.
Frau Kopp, Herr Grohle.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dieses Rüsselsheimat-Potenzial wirklich langsam irgendwie nicht mehr hören, weil wir kriegen die PS halt leider nicht auf die Straße, auch wenn es viele hier nicht hören wollen. Die CDU hat 2018 schon eine Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung eingefordert. Das hat leider nie funktioniert und es war halt ein CDU-Antrag und wurde leider nicht umgesetzt. Aber trotzdem, wir warten, glaube ich, jetzt seit längerer Zeit schon auf die Besetzung auch der Beteiligungsgesellschaft. Und da möchte ich jetzt einfach auch mal bitten, dass da Gas gegeben wird, weil für uns stehen große Herausforderungen. Und in so einem Gremium müsste man dann auch oder sollte man dann auch handlungsfähig sein. Und es kann nicht sein, dass wir Oktober haben. Also da möchte ich jetzt auch wirklich noch mal bitten, gerade im Hinblick auch auf die Entwicklung bei Opel, dass das jetzt zeitnah tatsächlich berufen wird.
Herr Grohle.
Ja, ich würde gerne nochmal auf den Zeitablauf, was jetzt passiert, eingehen. Es wurde ja im Prinzip auch schon von einigen angesprochen. Wir stecken natürlich in dem nicht ganz unbekannten klassischen Dilemma, dass wir als Stadtvorversammlung, damit als höchstes politisches Organ, zwischen zwei schlechten oder unangenehmen Entscheidungen stehen. Kein Haushalt oder unangenehme Einsparungen zu beschließen. Ich glaube, in solchen Situationen ist es hilfreich, wenn wir uns mal zusammensetzen, auch mal in Ruhe zusammensetzen. Wir haben das hier öffentlich mit den Bürgern diskutiert oder die Bürger haben es mitbekommen, wird ja auch über Radio Rüsselsheim dann nochmal irgendwann gesendet. Ich glaube, das ist auch gut und richtig so. Aber ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir uns mal zusammensetzen. Ich biete das gerne an als Stadtverordnetenvorsteher, dass wir im Ältestenrat das Thema mal aufgreifen und mal ausloten, was geht und was nicht geht. Klar ist, wir müssen zwischen verschiedenen unangenehmen Dingen entscheiden. Das ist nun mal so. Das wird uns am Ende nicht erspart bleiben. Das müsste man einfach mal so realistisch sehen. Wir sollten aber wenigstens mal versuchen, im breiten Konsens das machen. Ob das geht, weiß keiner von uns. Aber ich glaube, es hilft uns nichts, wenn wir uns hier zerstreiten. Am Ende müssen wir für die Stadt eine Lösung finden. Und ich glaube, da ist es sinnvoll, wenn die Fraktionsspitzen, der Oberbürgermeister, Herr Sturi und wer auch immer da zu hilfreich ist, sich mal zusammensetzen. Das wäre mein Appell oder mein Vorschlag, dass wir uns da mal im Ältestenrat darüber austauschen, zeitnah, das ist kurzfristig möglich, und mal ausloten, was geht.
Danke, Herr Grote. Ich würde es gerne noch ergänzen. Und zwar besteht auch die Möglichkeit, dass der RP zu informellen Gesprächen kommt auf Einladung des Oberbürgermeisters. Ich denke, das wäre zielführend, wenn auch einer vom RP teilnimmt. Dann dürfte es halt nicht unter dem Titel Ältestenrat laufen. Ich glaube, wie man das Kind nennt am Ende des Tages, da kann man sich dann noch drüber unterhalten. Aber wie gesagt, müsste es seitens des Magistrats bis zum Oberbürgermeisters die Einladung erfolgen. Und ich glaube, da sollte der RP auch mit am Tisch sitzen, vielleicht noch als Ergänzung meinerseits. Ja, wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, wir haben abschließend Ergebnis, beziehungsweise dahingehend, dass man sich im Gremium noch mal informell zusammensetzt. Und Frau Kropp?
Ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen, aber vielen Dank, Herr Grote, für den Vorschlag. Und die CDU würde das Angebot sehr gern annehmen.
Vielen Dank. Und ich denke, da in dem kleinen informellen Kreis sollte man auch absolut arbeiten. Es war eine gute Aussprache heute gewesen. Zu 90% war es doch hervorragend. Und ich denke, das eine oder andere ist dann nochmal geklärt worden. Aber in kleineren Gruppen, nicht gerade in der Öffentlichkeit, sollte es dann zielführender sein. Ich darf Ihnen alle herzlich Dankeschön sagen, auch der Verwaltung, dass ich die Zeit genommen habe, zu später Stunde nochmal heute zu kommen. Ich wünsche Ihnen alle einen schönen Nachhauseweg. Gute Zeit, bis zur nächsten Sitzung. Ich danke Ihnen.